herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Und ich muss ja sagen, du bist ja auf großer Podcast-Tournee jetzt gerade, ne? Das, und das zu Recht. Wo du schon überall warst. Und ich freue mich natürlich auch, dass du bei mir vorbeischaust. Erstmal herzlich willkommen, Jochen Böhringer. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Freut mich besonders, bei dir zu sein, weil du ja selber auch schon AMR-Erfahrung hast.
Ja, genau. Das stimmt. Ich habe auch die ganze Zeit gedotwatcht und habe das auch natürlich sehr nah verfolgt mit dir. Einfach auch, weil die Geschichte natürlich auch ein bisschen besonders ist. Erzähl mal gleich. Du warst ja hier auch schon mal zu Gast. Nach dem Hope 1000 hatten wir gesprochen. Das hast du ja so meisterlich quasi auch vollzogen damals mit dem Fahrrad-Fail. Das ist kaputt gegangen und du hast dir dann ein Fahrrad geborgt und bist dann mit irgendeinem Mountainbike dann noch den Rest gefahren und hast dann gewonnen. So, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das war auch der Grund, warum ich dich damals ja auch angesprochen hatte, wegen eines Podcasts. Und jetzt hier endlich Atlas Mountain Race, ne? So kannst du das ja auch sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich fürs Atlas Mountain Race eigentlich schon damals für die ursprünglichen Termin der Zweitaustragung quasi, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, ob das 2000, wahrscheinlich Anfang 2000 war.
Ja, 2020. 2000, ja, genau. Das wäre sehr weitsichtig gewesen.
Nee, 2020 und ja, damals konnte es dann wegen Corona nicht stattfinden und dann hatte ich es auf den Herbst damals verschoben, weil der Veranstalter dann gesagt hat, statt Februar eben Oktober, dann im Sommer hat man sogar nach Marokko können, im Herbst gab es dann wieder Lockdown-Maßnahmen vor Ort. Und so hat sich das jetzt immer wieder von Termin zu Termin weiter verschoben und jetzt war es endlich soweit.
Wir haben, und das ist ja vielleicht ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer, wir haben vor ein paar Monaten, haben wir beide uns ja in einer Videokonferenz getroffen und haben über das Silkwood Mountain Race gesprochen, ne? Denn das hattest du ja eigentlich vor, in diesem Jahr zu fahren. Was ich übrigens toll fand, war deine Idee, das mit deiner Familie auch zu machen. Also nicht, dass jetzt deine Familie mitfährt und ihr mit diesem Fahrrad, was ihr da habt, wo vier Leute drauf können oder sowas, das Ding da fahren. Obwohl, in diesem Jahr hast du mitgekriegt, da musste ich auch an dich denken, da ist jemand mit dem Tandem gefahren und die haben, glaube ich, auch gefinisht.
Also, ja, wobei ich ehrlich sagen muss, dass die Strecke mit dem Tandem Respekt. Ja, ja. Jetzt gar nicht wegen der, ich sag mal, fahrtechnischen Herausforderungen, das ist alles machbar, aber wenn man in so einem Gelände quasi gerade als Stoker hinten sitzt zum Beispiel und so weiter, da muss man schon echte Nehmerqualitäten haben, weil man ja mit dem Tandem doch nicht ganz so flexibel auch mal irgendwelche Hindernisse umfahren kann und so weiter.
Ja. Naja, man muss sich vor allen Dingen mögen, glaube ich. Also das,
das auch. Und danach auch noch.
Ja, das stimmt. Ja, und dann, und das mit deiner Familie, das fand ich nämlich eine ganz tolle Idee. Das habe ich auch gleich zu Hause erzählt, dass ihr ja auch geplant hatte, dann so im Vorfeld schon mal dahin zu fliegen und das dann da noch eine Tour zu machen, dass du als Akklimatisierung quasi auch mit verbindest und dann fährst du das Rennen. Und so sind dann alle zusammen. Aber dann, tja, dann ist was passiert, Jochen. Darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen.
Ja, also war in dem Fall auch Familienurlaub in den Pfingstferien. Das war Mitte Juni. Da hatten wir eigentlich eine Woche Familienurlaub so ein bisschen als Bikepark-Hopping geplant. Hat in Deutschland angefangen, im Bayerischen Wald. Und dann sind wir weitergefahren nach Tschechien, nach Lipno. Das Ziel wäre am Ende tatsächlich auch wieder ein Fahrradrennen gewesen. Ja. In Tschechien war die 24-Stunden-Europameisterschaft. Ja. Das hätte so das Ende des Urlaubs sein sollen. Aber schon eine Woche vorher waren wir tatsächlich genau an meinem Geburtstag auf einer Tour im Bikepark dort unterwegs. Ich mit den zwei Jungs. Ich habe zwei Söhne, 11 und 12 Jahre alt momentan. Und ja, dabei bin ich leider bei einem Hindernis so unglücklich gestürzt, dass ich ja frontal mit dem Kopf in den Boden eingeschlagen bin, aus einem größeren Sturz heraus. Mhm. Und ohne dass ich noch die Hände oder irgendwas zum Abstützen nehmen konnte. Und die komplette, ich sag mal, Bewegungsenergie ist dann direkt in den Hals eingeleitet worden über den Kopf. Und dabei hat dann der Hals leider nachgegeben, sprich ein Halswirbel ist gebrochen und vier Brustwirbel. Und der Halswirbel tatsächlich kritisch insofern, dass er ja eben instabil gebrochen war, durchgebrochen quasi. Und Glück im Unglück noch, weil das hätte auch ganz anders enden können. Hätte sich da noch was verschoben, dann wäre es jetzt aus mit Fahrradfahren. Ja. Aber zum Glück ist das nicht passiert und ja, nach entsprechender Operation und Stabilisierung Konnte das Ganze dann auch wieder so weit verheilen, dass es jetzt ohne, dass ich eigentlich ohne Bewegungseinschränkung oder ähnliches bin. Ja, natürlich kann ich den Kopf gerade noch nicht ganz so weit drehen, vielleicht wie üblich. Und es gibt immer noch bestimmte Bewegungen, die schmerzhaft sind und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bin ich mittlerweile jetzt, nachdem das Ganze ja doch schon drei Monate her ist, bin ich mittlerweile eigentlich so gut wie beschwerdefrei.
Ja, also du sagst, das
oder
ist
vier
schon,
Monate sind es
ja,
jetzt,
also
vier Monate. Ja.
Aber selbst das ist ja eigentlich für die Art der Verletzung, die du gerade so beschreibst, eine ungemein kurze Zeit. Also ich weiß nicht, das, was ich da jetzt von dir mitbekommen habe, du hast es ja auch mal kurz danach auch mal auf Instagram geteilt, ne? So, das, ich muss ehrlich, also mich bringt ja wenig aus der Ruhe, ja, aber da habe ich echt gedacht, also meine Fresse, ja. Und dass du dann vor allen Dingen nur 4 Monate später ja schon wieder auf dem Fahrrad sitzt. Also du hast ja gelegen und wusstest ja auch nicht, wann wirst du wieder fit, oder?
Ja, also es war tatsächlich so, gerade die Anfangszeit in Tschechien, das war mental wirklich besonders belastend, weil dort auch noch so Kommunikationsprobleme dann da waren. Ja, du liegst da wieder Käfer auf dem Rücken und im Krankenhaus kannst die einfachsten Dinge nicht selber erledigen. Und wenn du dann auch noch mit dem Pflegepersonal und so weiter, gerade für so Alltagsprobleme und sei es nur der Toilettengang oder was auch immer, dann Google Translator oder ähnliche Apps bemühen musst, dann wird es schon schwierig. Und wobei ich da wirklich sagen muss, das war meine Rettung. Ja? Also mein Handy, wenn ich das nicht dabei gehabt hätte, dann hätte es ganz anders ausgesehen.
Ja. Oh,
aber das war schon sehr belastend, muss ich sagen. Und da war ich dann auch heilfroh, als ich in Deutschland war und sich dann auch so ein Stück weit rauskristallisiert hat, wie dann der weitere Ablauf aussehen könnte, als dann klar war, nach einer starken Woche war dann klar, okay, es muss operiert werden, auf jeden Fall, zur Stabilisierung. Und
das ist ja nochmal kritisch, ne?
Ja, das, also im Endeffekt ist so, das wurde in Markgröningen, hier in der Nähe von Stuttgart, operiert. Die sind spezialisiert auch auf Wirbelsäulenverletzungen oder auch auf Bandscheibenvorfälle, die operativ versorgt werden und so weiter. Und für die ist das mehr oder weniger, ich sag mal, fast eine Routineoperation.
Ja.
Ja. Also die Ärzte waren da eigentlich sehr zuversichtlich und optimistisch, dass es da jetzt nicht zu irgendwelchen größeren Komplikationen kommt. Aber für einen selber ist natürlich, ich meine, wenn man die Risikoaufklärung bekommt und so weiter, da ist von, wie üblicherweise, ja, von Tod, Lähmung und allem Sonstigen, was man sich nicht wünscht, ist da ja alles dabei, was theoretisch passieren
Nie
kann.
Nie durchlesen, einfach unterschreiben.
Ja, ja, immer Ja sagen.
Ja, ja. So, ja, haut hin. Ja,
oh Gott, das muss ja, ich auch. Du hast ja auch keine Wahl. Also
ja.
Mal ganz ehrlich, wer würde da sagen, nee, ich will jetzt nicht operiert werden, ich möchte lieber weiterhin hier im Bett liegen. Und
Punkte 1 bis 6 stimme ich zu, bei 7 bin ich mir unsicher und 8 auf gar keinen Fall. Ja, gut, dann nicht.
Genau, also es ist so ein bisschen wie wenn man Lizenzbedingungen bei der Software annimmt.
Ja,
kriegt auch keiner auf, akzeptiere ich nicht.
Genau, aber wir beide wissen, dass das ja da drin steht, weil es Spaß macht. Das muss ja auch für deine Familie belastend sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe ja Söhne ungefähr im gleichen Alter wie bei dir, wenn ich da irgendwo reinkrache. Also ach so, was ich noch sagen wollte, als ich das gelesen hatte da von dir, dann habe ich ehrlicherweise, also vorher teilt man ja auch immer noch mal so lustig so Videos manchmal, die du so auf TikTok findest, ne, wo da irgendjemand hüpft und dann volles Rohr irgendwo reincrasht, ne, und teilweise dann halt auch mit dem Gesicht so. Da wurde es mir dann doch anders, weil die Videos hören da immer auf, ja, natürlich, so, aber jetzt mit dem, was du auch erzählt hast, also, nee, das muss ja auch schlimm gewesen sein für deine Jungs dann und die Familie, ne?
Ja, also, sie waren ja sogar dabei quasi, haben das live miterlebt. Ich denke, was tatsächlich jetzt im Nachhinein betrachtet noch auch Glück im Unglück war, dass ich zu keinem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar war. Also, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen, und so weiter. Das heißt, ich konnte sowohl mit meinen Jungs noch reden, als auch meine Frau noch anrufen, als wir auf die Rettung gewartet haben. Sodass zumindest dort jetzt nicht der Eindruck entstanden ist, auch bei meinen Kindern, Vater reagiert nicht mehr und so weiter, vielleicht stirbt er und so weiter. Also ich glaube, das hat schon geholfen, dass das, ich sag mal, das Trauma nicht ganz so groß wird.
Ja.
Aber es war natürlich schon für alle dann auch unheimlich belastend, als ich dann im Krankenhaus lag, die Familie in Tschechien, meine Frau allein mit dem Wohnmobil dann dastand und den Kindern dann allein vom, sagen wir mal, das Krankenhaus war eine Stunde weg von unserem eigentlichen Zeltplatz. Dann sind sie da in die Stadt quasi umgezogen auf so einen Parkplatz für die nächsten 2 Nächte, um einfach noch in meiner Nähe zu sein und mich auch besuchen zu können. Dann haben wir auch gesagt, das macht so keinen Sinn, sie fährt jetzt nach Hause. Als dann auch irgendwo geklärt war, dass ich auch im Laufe der Woche irgendwann transportfähig und dann auch abgeholt werde. Und ja, dann war es, denke ich, auch schon besser, als sie wieder zu Hause waren. Und sagen wir mal, noch so dieser Stress im Hinterkopf mit Heimfahrt alleine und so weiter und so fort, was da alles dranhängt, dann eben ein Stück weit auch geschafft war, zumindest schon mal.
Und da wurde dann nicht nochmal so gedacht, so, Vater, jetzt ist mal Schluss mit diesen Hobbys. Oder hast du eigentlich in der Zeit drüber nachgedacht, das vielleicht zu ändern? Also das war ja schon ein.
Also ich muss sagen, ich hatte gerade, also gerade so der Sonntag, an dem es passiert ist, gerade der Montag, da ging es mir wirklich ganz schlecht, einfach körperlich auch. Ja. Ich hatte ein Jahr davor mal einen Bandscheibenvorfall in der unteren Wirbelsäule und dann liegst du plötzlich völlig bewegungslos, quasi die ganze Zeit in einer Position auf dem Rücken, dann haben plötzlich x andere Stellen angefangen, ernsthaft, also richtig Schmerzen zu verursachen. Ja. Der untere Rücken hat zugemacht, der Bauch hat dann dagegen gehalten. Also ich hatte am Ende mehr Schmerzen am Bauch als irgendwo am Hals oder so, weil das war ja stabilisiert. Da ging es mir wirklich gar nicht gut und es ist nicht so richtig absehbar, wie entwickelt sich das jetzt gerade. Und da geht einem dann schon so den Kopf, oh Gott, ist es das wert? Was machst du eigentlich? Willst du wieder aufs Rad oder wie auch immer? Und für mich war aber dann doch relativ schnell klar, okay, das Ganze wird ja in irgendeiner Form absehbar sein. Und ja, das Radfahren bringt so viel andere Freude oder Lebensqualität und auch Abwechslung im Alltag und so weiter. Für mich war relativ klar, dass ich es zumindest versuchen möchte, wieder aufs Rad zu kommen. Ja, mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, wie das da ist, wenn ich das erste Mal vielleicht auch wieder auf dem Rad sitze, ob man so eine mentale Blockade hat oder dann eben gar keinen Spaß mehr aufkommt und so weiter. Aber es war eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Dann, als ich wirklich wieder auf dem Rad saß, war das eher wie ein Befreiungsschlag und war einfach, ja, hat sich sehr gut angefühlt.
War das Teil der Reha? Also konntest du das damit verbinden? Haben die gesagt, ja, mach mal mit dem Fahrrad, ist ganz gut?
Naja, eher weniger. Ja, also die Ärzte gerade speziell im Krankenhaus, die jetzt nicht so in der Abteilung zumindest, ja. Also Mark Gröning hat auch eine Sportorthopädie und so weiter, aber gerade in der Abteilung, wo es eher um Wirbelsäulenerkrankungen und so geht, die haben, denke ich, sehr viel auch mit alten Patienten zu tun und so weiter. Da war eher eine große Zurückhaltung, dass ich mich überhaupt wieder bewegen möchte am Anfang. Und ich bin dann tatsächlich auch nochmal für mich selber so zur Absicherung, als dann die OP gelaufen war und ich, sagen wir mal, ich hatte das Okay für kurze Spaziergänge und so, bin ich auch nochmal zu einem weiteren Orthopäden, der auch operiert in dem Bereich und der selbst aber Triathlet ist, jetzt gerade auch auf den Ironman in Hawaii gefinisht hat.
Okay, der kann sich ja zur Not auch selbst reparieren, ne?
und bin dort nochmal hin, um mit jemandem zu sprechen, der quasi das Thema Sport auch vielleicht nochmal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel auch einordnen kann, ja, oder Athleten in so einer Verletzungsphase. Und der hat gesagt, ja, also ich soll mich jetzt nicht in eine typische Radfahrerhaltung begeben, weil das heißt ja Nacken überstreckt, Oberkörper vorgebeugt. Aber wenn ich es schaffe, dass ich mich quasi völlig aufrecht und mit einer Entlastung auch des Oberkörpers auf die Rolle setze, die Beine zu bewegen, sobald es in irgendeiner Form wieder geht, ist eigentlich nicht verkehrt. Ich soll eben nicht zum Beispiel in die Intervalle reingehen oder ähnliches, sondern wirklich nur lockeres Pedalieren, weil einfach, man denkt es so gar nicht, aber selbst wenn man völlig ruhig die Intervalle im Oberkörper vielleicht fahren könnte, allein schon das, dass die Atmung dann deutlich anzieht, führt dann zu dieser Atemhilfsmuskulatur am Hals und so weiter, überall wieder zu Anspannungen, die dann eher schlecht wären. Ja.
Da gibt es ein schönes Bild von dir auch auf deinem Instagram-Kanal, ne? Wo du so ganz gerade sitzt auf dem,
genau. Smart-Trainer da. Ja, aus Tschechien hatte ich noch so eine Oberkörperorthese, die quasi auch bis zum Bauch runtergeht, noch mitbekommen, um auch zu duschen. Und die dann quasi so, sagen wir, wasserfest ist. Und dann habe ich gedacht, ach, die ist ja eigentlich ideal, um auch Schweiß auszuhalten und habe mich mit der dann, als es dann wieder halbwegs ging, das war dann so ab, das war irgendwann im Juli, später Juli, habe ich dann eben angefangen, auch wieder auf der Rolle die ein oder andere lockere Einheit zu machen. Und so richtig auch wirklich mit Trainingsbelastung begonnen habe ich eigentlich dann, nachdem sechs Wochen nach der OP rum waren und ich dann auch die Halsorthese abnehmen durfte, weil dann war klar, okay, jetzt ist es grundsätzlich stabilisiert, man sollte jetzt keinen Sturz riskieren und ähnliches, weil der Knochen ist noch nicht ganz ausgehärtet, aber man darf die Orthese abnehmen und sagen wir auch bei Alltagsbewegungen und so weiter im Rahmen dessen, was der Schmerz oder was Schmerz halbwegs schmerzfrei geht, soll man sich auch wieder bewegen.
Und das war dann, wie viel Zeit hattest du denn dann noch bis zum, oder andersrum, das Silk Road Mountain Race war ja der Passé, ne?
Ja, genau, das war völlig klar, dass es nicht, dass es unmöglich ist. Also schon in Tschechien im Krankenhaus habe ich dem Nelson Trees eine E-Mail geschrieben und gesagt, du, das ist, es bricht mir das Herz, aber ich kann im August nicht kommen.
Ja. Aber er hat doch hoffentlich dann deinen Platz umgebucht sozusagen auf nächstes Jahr, oder?
Ja, ja, völlig, völlig problemfrei, ja. Also er hat auch, ich hatte ja auch dann noch den Atlas Mountain Race Platz, da hat er sofort auch angeboten. Du, Jochen, kein Thema, können wir alles auf nächstes Jahr verschieben. Und ich habe damals aber schon quasi geantwortet, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für mich auch im Hinterkopf quasi bei Null war, dass es irgendwie wieder gehen würde, aber dachte, ach, es ist nicht völlig ausgeschlossen, lassen wir den Platz mal stehen, einfach so für den Kopf, um so ein bisschen ein Ziel zu haben, um auch wieder mobil zu werden.
Und wann hast du gemerkt, dass das hinkommen kann? Also wenn du so im Juli, oder mal am Ende Juli hast angefangen mit Turnieren, August quasi?
Ja, also ich hatte dann, wir waren im Familie, also wir sind dann als Familie nochmal mit, das war dann Kreuzfahrtschiff, nochmal haben wir einen Urlaub im August gemacht, wo wir dann auch so die ersten längeren Spaziergänge, kleinere Wanderungen und so wieder gemacht haben. Und da habe ich gemerkt, doch, das ist jetzt soweit stabil, dass ich jetzt auch, wie gesagt, bei einer Wanderung mal eine größere Stufe und ähnliches einfach, ohne dass es jetzt jedes Mal gleich Probleme macht, bewältigen kann. Und dann Anfang September, draußen das erste Mal wieder gefahren bin ich Ende August. Erste kleinere Tour und dann habe ich Anfang September, hat es mich irgendwie an einem Samstag oder Sonntag, hat es mich mal gepackt. Und bei einer sowieso länger geplanten Tour habe ich dann nochmal einen Schleifen dran gehängt und am Schluss waren es 200 Kilometer und ich bin zu Hause angekommen und war ja beseelt davon, dass es irgendwie wieder ging. Und das war für mich so der Anlass, dass ich dachte, ach, wenn 200 Kilometer gehen, ohne dass ich jetzt am Ende ja da irgendwie groß Probleme habe, dann könnte auch das Atlas Mountain Race jetzt noch mit einem, war damals ja noch ein Monat weg, dann könnte das auch irgendwie gehen. Vielleicht nicht schnell und so weiter, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie zu finishen ist. Ja, und das war dann auch so der Anlass, da nochmal die Familienkonferenz einzuberufen, speziell mit meiner Frau und da nochmal, sagen wir, das Approval zu holen.
Ja. Aber gut, ne, Marokko ist jetzt nicht der Bikepark, ne? Also ich glaube, dass viele dann so denken, so um Himmels Willen, jetzt begibst du dich dann in so ein Rennen rein, was ja recht technisch ist. Wie hoch ist da die Angst, die Sorge, also auch bei dir, dann vor diesem Rennen gewesen? Also ich komme auch gleich nochmal dazu, weil ich da nochmal ein paar Fragen habe, aber ich habe vor allen Dingen man denkt immer so an Chris Froome, ne? Der wird ja auch nicht mehr der Alte. So, wie ist das bei dir?
Ja, also gut, beim Chris Froome war ja wirklich auch Bewegungsapparat, der, sag mal, der Radbewegung beteiligt ist, ja. Starke Mitleidenschaft gezogen. Ja,
und da
mussten einige Knochen mehr heilen als bei mir. Was mir wichtig war zu dem Zeitpunkt, war, dass klar ist, oder dass, sagen wir mal, auch von den Ärzten, deswegen war ich auch kurz vorm AMR, war sowieso nochmal eine Röntgenkontrolle, war, dass ich von dort das Signal bekomme, dass jetzt wirklich der Knochen wieder stabil ist. Ja, also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich, sage ich mal, mit einem höheren Risiko für eine erneute Verletzung an der gleichen Stelle oder so jetzt da reingestartet wäre. Ja. Weil dann hätte ich schon Bedenken gehabt, ich meine, in Marokko irgendwo im Outback ist jetzt sicher nicht die, erstens ist die Versorgung nicht so schnell da und zweitens ist sie vielleicht auch nicht so gut. Deswegen hätte ich da schon, da hätte ich es nicht gemacht. Ja. Aber im Endeffekt ist jetzt so, dass ja der Knochen ja wieder geheilt ist. Die Stelle, die instabil war, die ist mit Titanplatten und vier Schrauben quasi mit dem Nachbarwirbel verschraubt. Die Gefahr, dass das jetzt nochmal bricht, ist jetzt auch nicht höher wie bei jedem anderen.
Ja. Geht das
Titan und das hatte ich mir eigentlich schon.
Bleibt das?
Das bleibt drin.
Okay.
Ja. Also man könnte es jetzt auch gar nicht mehr rausnehmen, weil in dem Moment, wo da quasi die zwei Wirbel miteinander verschraubt werden, dazwischen die Bandscheibe ja nicht mehr bewegt wird und oder nicht kein Druck mehr erfährt und keine Entlastung, und über Druck und Entlastung versorgt sich die Bandscheibe mit Nährstoffen, in dem wie so ein Schwamm, der immer wieder gepresst wird. Und wenn das nicht mehr passiert, dann, also so laienhaft, verkümmert die quasi. Und deswegen ist es so, dass in dem Fall auch die Bandscheibe dann ersetzt wird durch einen Platzhalter. Also das heißt, auch dort die Bandscheibe ist nicht mehr drin. Und jetzt könnte man deswegen allein schon die Schraube oder die Platte nicht mehr rausnehmen, weil dazwischen zwischen den Wirbeln quasi eigentlich auch keine Bewegung mehr sein sollte.
Mensch, Jochen, ist ja Mehrgewicht. Wie gehst du damit um?
Es war, witzigerweise war es so, dass mein Coach, der Thorsten Witt, der war zufällig zu dem Zeitpunkt, wo der Arzt zur Aufklärung nochmal reinkam, war der mit im Zimmer, weil er mich einfach gerade zufällig zu dem Zeitpunkt besucht hatte. Und der Arzt hat dann eben auch das nochmal erklärt, und ich habe dann halt auch nur noch wegen den Materialien nochmal gefragt, weil es mich einfach interessiert hat, was kommt da jetzt rein und so. Und der hat dann nur nachher auch gemeint, ja, du hast ja 5-mal nachgefragt, ob das jetzt vielleicht nicht doch aus Carbon geht, so quasi. Nein, Spaß beiseite. Also es war, ja, das, ich glaube, das fällt nicht ins Gewicht. Das ist so minimal, was da zusätzlich drin steckt. Es ist nur so, dass ich es tatsächlich immer noch bei bestimmten, also beim Schlucken zum Beispiel, merkt man immer noch, dass da irgendwas ein bisschen anders ist in der Geometrie quasi.
Also, ich dachte, schmeckt immer noch metallisch.
Nee, das nicht. Aber die Platte ist quasi von vorne auf die Wirbelsäule geschraubt. Also quasi hinter Luft- und Speiseröhre steckt die. Und dadurch ist wahrscheinlich Luft- und Speiseröhre so ein bisschen, ja, ein bisschen einfach ein Ticken weiter vorne oder wie auch immer. Also man merkt es noch ganz leicht.
Also das ist ja nun, ich glaube, viele, die hier zuhören, wissen das natürlich bereits, aber das muss man auch nochmal sagen. Du bist da angetreten und du hast... Am Anfang hattest du irgendwo geschrieben, ich glaube auch auf Instagram so, passt mal auf, Leute, ich bin in erster Linie froh, dass ich hier antreten kann, ja, dass ich das machen kann, dass du auch jetzt nach diesem schlimmen Unfall das Privileg hast, das zu tun. Ich fahre hier erstmal nicht auf Ergebnis, ich gucke mir das mal so an, ne, so, und dann, bums, 2. Platz. Ja, so, also eine fantastische Leistung, reden wir gleich nochmal drüber, weil ich so ein bisschen noch von dir auch hören wollte, so wie diese einzelnen Abschnitte da waren. Worauf, also ich hatte mir hier noch eine Frage notiert, ich habe mir ganz viele Fragen notiert, die ich mit dir nicht geteilt habe, weil ich habe heute ganz viel drüber nachgedacht und habe mir da noch ein paar Sachen, kamen dann noch mir in den Kopf. Also bei der Vorbereitung jetzt, ne, als du gemerkt hast, okay, das Atlas Mountain Race, das logge ich ein, da stelle ich mich jetzt hin. Wie hast du dann die verbleibende Zeit genutzt, um dich vielleicht nochmal optimal vorzubereiten? Und die zweite Frage ist, worauf führst du dann diese Leistung zurück? Damit meine ich es ein Stück weit auch, es gibt ja immer noch so ein bisschen diese Theorie, dass der Körper sich erinnert, ne, und dann halt auch Leistung wieder reproduziert oder das schon kennt und dann natürlich ziemlich schnell auf ein hohes Niveau kommt. Also wie du dich vorbereitet hast und worauf du diesen Leistungs... Der Sprung, aber diese Leistungsfähigkeit einfach zurückführst.
Ja, also bei der Vorbereitung war es tatsächlich so, dass ich konnte ja am Anfang dann schon wieder so ein bisschen, sagen wir mal, im Grundlagenbereich einfach vor mich hin pedalieren und ab Mitte August dann auch wieder Intervalle und so weiter auch durchführen. Und ich habe dann eben, mir war klar, ich kann da jetzt keinen sauberen Trainingsaufbau mehr fahren mit hier einer langen Base-Phase und dann darauf aufbauend und so weiter. Und ich habe dann gedacht, okay, auch bei der langen Fahrt im Freien habe ich gemerkt, so die Grundlage an sich, so der niedrigintensive Bereich, das ist eigentlich noch ganz gut da. Ist ja auch von der Trainingswissenschaft so, dass der Bereich ist, wo der Abbau, sagen wir mal, am langsamsten stattfindet und eher so die hochintensiven TMV 2 Max und so weiter, ist das, was als erstes leidet. Ich habe aber auch gemerkt, dass meine Schwellenleistung massiv abgesunken war. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, am ehesten muss ich jetzt versuchen, da die Bereiche nochmal ein bisschen nach oben zu schieben, und habe dann eben noch, ja, in der verbleibenden Zeit auch nicht das Pensum massiv erhöht am Anfang, weil es war schon noch so, dass es auch unangenehm ist, auf dem Rad dann zu sitzen. Aber habe dann eben einfach die 5, also ich habe trainiert im Normalfall so 5-mal die Woche, und habe das dann auch wieder voll aktiviert und dann eben auch relativ viel Intervalleinheiten, ja, um dort eben wieder, sag mal, die Schwellenticken anzuheben, auch wieder ein bisschen was Richtung VO2 Max zu machen und so weiter. Also da einfach wieder Reize zu setzen, dass der Körper da wieder einen Impuls bekommt. Es war bis zum Schluss so, dass meine Schwelle noch sagen wir, deutlich unter dem lag, was ich üblicherweise habe, wenn ich da in Topform bin. Aber ich habe gemerkt, auch auf den längeren Einheiten, ich habe zwar irgendwie noch einen höheren Puls, aber es geht eigentlich von der Anstrengung her und so weiter, ist es okay, vom gefühlten Anstrengungsgrad. Und im Endeffekt, was mich so ein Stück weit dann auch zuversichtlich gestimmt hat, war einfach, dass ich dachte, okay, in den hochintensiven Bereichen ist man in den Rennen ja sowieso nur kurz immer unterwegs. Und solange ich irgendwie, und selbst wenn es nachher 30 Watt weniger sind als üblich vielleicht, ich im niedrigintensiven Bereich unterwegs sein kann, ist es immer noch so, dass ich da irgendwo ankommen und im Mittelfeld oder im hinteren Feld mindestens mal irgendwo finishen kann. Das war so eigentlich das mit der Erwartungshaltung, wo ich rein mit der sagte, okay, irgendwie ins Ziel kommen werde ich schon, falls es sich nicht während dem Rennen ganz anders entwickelt, weil einfach nach 3 Tagen der Körper doch sagt, ich mache jetzt hier am Nacken die Muskulatur zu, verspann alles oder wie auch immer. Das konnte ich schlecht einschätzen. Ja. Aber ansonsten hatte ich so das Gefühl, okay, Finish wird irgendwie gehen. Und ja, das war dann so, wie ich mich vorbereitet habe. Ja.
Hat der Körper während des Rennens mal irgendwas gesagt zu dir oder war er eigentlich zufrieden?
Ja, also ich habe gerade am ersten Tag war es noch so, dass ich dann auch in den ersten Anstieg rein und so weiter, da habe ich deutlich das Signal bekommen, als ich am Anfang noch so ein bisschen versucht habe, bei den Schnellen mitzufahren, ganz klar Körper gesagt, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Da habe ich auch selber gemerkt, sowohl von den Wattzahlen als auch vom Körpergefühl, wenn ich das jetzt weiterfahren würde, dann ist das Rennen schnell vorbei. Ja. Und dann habe ich auch da die Spitze ziehen lassen, weil ich mir das auch vorher ganz klar vorgenommen hatte, gesagt, okay, es geht jetzt hier nicht darum, da irgendeine Top-Platzierung zu machen, sondern ich möchte es finishen und das möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwo gefährden. Ansonsten war es so, dass es tatsächlich vom jetzt gerade auch Nackenschmerzen oder ähnliches, dass nicht irgendwann im Rennen schlimmer wurde. Also es waren so die üblichen Themen. Ich habe immer noch, wenn ich beide Hände am Lenker habe und dadurch quasi die Kopfdrehen nur aus dem Nacken kommt, so auf Schulterblick oder sowas, das ist immer noch problematisch, auch jetzt noch. Aber das ist nicht schlechter geworden übers Rennen oder so, sondern das war einfach immer Status quo. Und damit kann ich gut leben.
Ja. Ist ja wieder in Marrakesch gestartet. Ich glaube auch, dass der erste war der Teloué-Pass, ne?
Genau.
Da sind wir gleich hochgeeimert und dann musstet ihr diesen Eselspfad runter, richtig?
Ja,
richtig. Wie war deine Planung? Also hast du ein bestimmtes Zeitlimit für dich so gesehen? Also hast du das so durchgeplant oder hast du tatsächlich gesagt, ist jetzt so immer mal so Anklang, ich schau mal, ja, irgendwie komme ich schon durch. Aber gab es eine Planung, an der du dich orientieren konntest? Hast du die dann vielleicht komplett über den Haufen geworfen, als du gemerkt hast, ging los? Ich meine, das Rennen war ja auch ein bisschen, sagen wir mal, dynamisch.
Ja, also es war so, dass ich grundsätzlich mir gar keinen Druck machen wollte. Also ich hatte auch den Rückflug erst für Sonntag gebucht zum Beispiel und so weiter. Und ich hatte mir da jetzt überhaupt gar keinen Druck gemacht bezüglich Gesamtzeit. Ne? Ich hatte mal geschaut, wie schnell der Sofian letztes Jahr unterwegs war, um so ein bisschen für mich abzuschätzen, was halte ich denn für realistisch. Ja, also einfach mal abgeleitet von der Siegerzeit zu sagen, okay, der war knapp 4 Tage unterwegs oder ja, also um die 4 Tage. Dann gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie 5 bis 6 werden. Das war so meine irgendwo Erwartungshaltung. Daraufhin hatte ich auch die Hotelreservierung im Ziel gemacht. Und ja, das war eigentlich so das, was ich mir vorgenommen hatte, gedacht, okay, wenn es irgendwie halbwegs gut läuft, dann bin ich auf jeden Fall so in 6 Tagen, könnte realistisch sein. Wobei ich dann wiederum im Hinterkopf hatte, ich bin noch nie 6 Tage unterwegs gewesen in einem Rennen. Vielleicht verändert sich dann auch nochmal ganz die Renndynamik für mich völlig und es kommt ganz andere Erschöpfungszustände oder ähnliches. Also es war schon da eine große Unsicherheit, wie wird das denn in Summe?
Na gut, ich sag mal, also ich musste gerade so schmunzeln, weil ich finde das auch eigentlich eine ziemlich coole Aussage. Also dieses, ja, also ich weiß, sorry, ich mache jetzt so viele Ultras mit. Ich meine, du bist auch Italy Divide gefahren, ja, so. Und dann so, ja, ich war, also komisch. Ich weiß das gar nicht, wie das ist, wenn man so länger als 5 Tage unterwegs ist. So, das ist schon mal bold, ja. Aber ich weiß, dass du in Kirgisistan wirst
locker. Ja, da wird es länger sein. Das ist auch für mich was ich dort wirklich,
obwohl, ja, total, wenn du spannend richtig fit finde. Bist, traue ich das auch zu, dass du das in 3 Tagen
Nee, das geht dort nicht.
ähm, Okay, lass mal so kurz durch das Rennen gehen, bevor ich dann hier weiter in meine Detailfragen einsteige und dann reden wir auch nochmal über dein Rad und so. Also es ging los in Marrakesch, es ist ja so ein, wie nennt sich diese Art Start? Das ist, am Anfang fahren doch erstmal alle hinter dem Polizeiauto hinterher, dann fährt er
zur Seite. Ja, neutralisiert.
Genau, neutralisiert. Und dann hauen die los, ne? Mhm. Wie viel Watt fahren die denn da vorne eigentlich dann? Hast du da mal geguckt? Du hast ja ein Wattmesser, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe da sogar noch taktisch am Anfang gleich ein bisschen eine Dummheit begangen, weil ich bin losgestartet mit Weste, weil es morgens schon noch ein bisschen kühl war.
Ja.
Und dann geht es ja neutralisiert, gemütlich quasi aus der Stadt. Das sind alle so, also das Auto ist nicht schnell gefahren.
Ja. Ja.
Das waren dann irgendwie so um die 20 km/h, 25. Dann habe ich noch ein paar Bilder gemacht, aus dem Feld heraus dort und dachte, ach, jetzt wird es doch ein bisschen wärmer. Jetzt nutze ich doch die neutralisierte Phase und ziehe die Weste noch ziehe die Weste aus. Ich weiß nicht, ich habe noch irgendeine Kleinigkeit noch gemacht und dann bin ich wieder losgefahren. Und ich dachte eigentlich, dass das Polizeiauto tatsächlich bis zum Ende des geteerten Abschnitts, also das sind so 30 Kilometer oder so, vorne draus fährt. Und das war aber nicht der Fall. Gerade als ich angehalten habe, war die neutralisierte Phase quasi vorne zu Ende und dann ging es da vorne ab und ich stand irgendwo da in der Gegend rum und war plötzlich alleine. Und bin dann tatsächlich mit um die 300 Watt eine Zeit lang gefahren, um da überhaupt wieder ins vordere Feld reinzufahren. Ja. Hab da dann kurz mich auf meine Aerobars gelegt und ein bisschen fester gedrückt, weil ich einfach dachte, okay, am Anfang ist trotzdem noch so, dass es alles so im Pulk abläuft. Ja, später gibt es ja keinen Windschatten mehr und so. Und dachte ich, das wäre jetzt schon blöd, die ersten 30, 40 Kilometer ganz alleine da zu rollen. Und de facto war es dann so, dass vorne, ja, die sind da konstant, also wenn da einer vorne im Wind war, sicher mit um die 300 Watt oder so, also jetzt bei meinem Körpergewicht, gefahren. Wenn da jemand schwerer ist, dann waren es vielleicht auch 350 oder irgendwas oder 400. Aber ja, also da ging es schon, da wurde richtig, richtig gedrückt von Anfang an.
Ja.
Und das ging dann eben in der flachen Phase, sage ich mal, auch das Thema Windschattenverbot, bis es dann mal in die Berge reingeht, einfach mit dem großen Feld nicht durchsetzbar. Das heißt, da rollen dann relativ viel so kleinere Grüppchen dann da vor sich hin. Und ich bin gar nicht so viel hinter den ersten dann, also auch mit einer noch recht starken Gruppe dann eigentlich am Ende von dieser Asphaltphase angekommen, wo es dann so ein bisschen auch noch, wo es dann anfängt, bergauf zu gehen. Und dann haben die aber so weitergedrückt, dass ich dann gedacht habe, ja, jetzt fahre ich mein Ding ganz locker und habe die dann auch ziehen lassen.
Ja, man sammelt sie ja dann auch irgendwann ein, ne? Also gibt ja immer welche, ne? Also gibt dann die, wo du merkst, okay, die fahren auf jeden Fall Platzierung, ne? Und die anderen, die das dann halt nicht schaffen.
Ja, es ist immer wieder witzig bei den Starts, mit was für Geschwindigkeit man zum Teil auch selber dann nochmal überholt wird von anderen, die an einem vorbeifahren und bei denen die Atmung schon geht, wie bei einem einstündigen Cross-Country-Rennen. wo völlig sonnenklar ist, das kann nicht länger als eine Stunde funktionieren. Ja. Ja, also allein schon von der Atmung her und so weiter.
Ja, ich weiß auch noch, dass es war eine unglaubliche Geschwindigkeit und dann haben wir gesagt, nee, ey, das halten wir, also das geht jetzt nicht. Also wir würden uns jetzt kaputt machen. Ne? So, wir waren ja damals auch nicht wirklich fit oder so. Und ich weiß noch, wir sind dann in diese Berge reingefahren, da kommt da zuerst schon mal so ein erster Berg, ne? Und dann geht es wieder runter und dann geht es erst hoch zum Tilloé. Und irgendwie da oben beim ersten Berg, da war so eine, weiß nicht, ein Laden oder sowas. Und da saß dann einer und hat eine geraucht. Ja, so ein Rauch, so einer von, wo ich dachte so, ey, ich komme hier, weiß ich nicht, mit Atemnot da an. Ja, so wenn du dann eine gewisse Geschwindigkeit fährst und da oben wird jetzt erstmal eine Zigarette gerollt. Also das fand ich schon bemerkenswert. Wann warst du oben und wie bist du dann zu Checkpoint 1? Hast du das alles noch im Licht geschafft oder wann war da finster? War 19 Uhr oder 20 Uhr müsste es ungefähr dunkel geworden sein, oder?
Ja, also so die Abenddämmerung, sage ich mal, setzt irgendwann so nach 19 Uhr ein. Mhm. Ab 7:30, wenn ich so richtig erinnere, brauchst du irgendwann dann auch Beleuchtung. Mhm. Ja. Und ab 8 ist dann quasi wirklich stockdunkel. Mhm. Und ich bin da auf jeden Fall noch irgendwo am späten Nachmittag oben angekommen. Mhm. Uhrzeit weiß ich nicht mehr genau, aber konnte auch komplett den Eselspfad runter noch bei Helligkeit, habe auch den ersten Checkpoint und auch noch danach ein ganzes Stück noch bei Helligkeit geschafft und dann wurde es eben dunkel.
Mhm.
Ja. Wobei, Also ich war halt froh, dass ich die Abfahrt bei Helligkeit machen konnte. Ich meine, man konnte es auch so zum Teil nicht fahren. Ja, also es
Ja.
war auch so schon technisch wirklich anspruchsvoll. Und ich bin da öfters abgestiegen und habe auch Passagen geschoben, auch mal längere. Aber bei Dunkelheit ist, glaube ich, die erste Herausforderung schon, den Weg überhaupt zu finden.
Ja,
Weil der ist ja
richtig.
nicht wie ein Wanderweg schön markiert, sondern das ist
Ja.
eher so, ja, dort, wo die Steine ein bisschen gleichmäßiger liegen, ist der Weg. Und das in der Nacht zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe
Ja.
schon leichte Schwierigkeiten gehabt, den Einstieg zu finden, überhaupt bei Tag.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Wetter, ne? Also ich habe ja jetzt immer noch den Leuten erzählt, ja, weiß nicht, ob es geregnet hat, es war eigentlich immer alles toll. Vielleicht ist der Februar tatsächlich auch wetterstabiler, man weiß es nicht. Aber euch scheint es ja richtig erwischt zu haben, oder? Dann war das oben in den Bergen dann, also Schnee lag da noch nicht, ne? Oder? Also weil ich
Nein,
halt
Schnee
selbst
gab es noch
bin,
keinen.
noch kein. Aber dann ging es mit dem schlechten Wetter los, ne? Wie war das? War das vorhergesagt? War das erwartet oder kam das dann doch unverhofft in dieser Heftigkeit?
Also ich hatte davor mal, das mache ich häufig mit, das wäre da ein guter Tipp, mit mywindsock.com, glaube ich. Da kannst du GPS-Tracks reinladen und dann das Wetter auch simulieren für bestimmte Zeiträume. Kannst auch hinterlegen, was du für ein Fahrerprofil hast, Aerodynamik, Gewicht und so weiter. Dann berechnet er deine Fahrgeschwindigkeit quasi. Das tweake ich halt dann immer so hin, dass das circa die gedachte Zeit dann rauskommt über die Gesamtstrecke. Und da kann man sich das Wetter simulieren, sodass man auch weiß, wie kalt ist es denn in den Bergen, wie kalt ist es im Tal, regnet es irgendwo und so weiter. Und in der Simulation war auch gewiss ein bisschen Niederschlag für die erste Nacht angekündigt in den Bergen. Und dann dachte ich, ja, das wird so ein bisschen Steigungsregen sein. Das war auch wirklich nicht viel Niederschlag, der da angekündigt war. Und auch sonst bei den anderen Teilnehmern und auch der Nelson selber, die mal geguckt haben, haben eben gesehen gehabt, okay, es könnte ein bisschen regnen, aber ja, keiner hat damit gerechnet, dass es jetzt da wirklich Starkregen gibt. Und de facto war es dann eben so. Also manche Teilnehmer hat es schon so bei, weiß ich, Kilometer 150 aufwärts so richtig erwischt. Mich hat es auch mit ein paar Tropfen schon in der Abfahrt vom Teluwe-Pass getroffen, aber dann hat es auch gleich wieder aufgehört. Und dann hat es eben so richtig losgelegt in der ersten Nacht, dann irgendwann abends, ja, nachdem es dann dunkel war, dass es richtig kalt wurde, also 5 Grad, bis auf 5 Grad runter, dass es dann so richtig starker Wind, also mich hat es einmal fast vom Rad geblasen, auch obwohl ich auf einer Teerstraße war in dem Moment. Und eben, ja, richtig starker Regen. Ja, und das ist jetzt für die Jahreszeit dort aber auch nicht typisch. Ja, also es passiert dort auch selten.
Ah, okay.
Und also auch als ich ankam dort schon in Marrakesch, hat es mal ein bisschen geregnet gehabt, oder? Ja. Und da hat der Taxifahrer schon gesagt, ja, also sie freuen sich, weil es eben hier für die Bewässerung und alles super ist. Aber es ist sehr untypisch. Und ja, entsprechend war es dann auch für uns alle völlig unerwartet, wie dann die Auswirkungen sind, ja, dass dann da plötzlich sich reißende Bäche entwickeln oder Flüsse, die sonst sehr klein sind, dann plötzlich massiv ansteigen und so. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Oder damit hat auch niemand gerechnet.
Ja, na, ich musste, also ich hatte natürlich auch die Geschichten da gehört, dass auch ein Teilnehmer da sein Fahrrad und Ausrüstung kurzzeitig verloren hat, weil er in einem Wadi letztendlich geschlafen hat, ne, so.
Ja.
Ihr seid dann alle an so einen Fluss gekommen, wo es nicht mehr weiterging, und das war das frustrierend? Also hast du vielleicht für dich jetzt nicht
Ja,
persönlich,
für mich war es insofern, ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden.
ja.
Ich kam quasi kurz vor dem Bachlauf, oder da war eine relativ lange Phase davor, wo es keine Verpflegung gab. Und ich war sowieso schon völlig trocken gelaufen, kein Trinken, keine Getränke mehr und so weiter. Und ich hatte dann schon geschaut, wo kann ich jetzt hier irgendwo Nachschub bekommen und auch, was direkt an der Strecke lag, so ein kleineres Hotel oder eine Pension mit Restaurant und so, das hatte alles schon geschlossen um die Uhrzeit mitten in der Nacht. Und deswegen hatte ich mir sowieso diese Tankstelle, wo wir uns dann alle versammelt haben, die hatte ich mir sowieso als Ziel ausgewählt. Die liegt so ein paar hundert Meter abseits der Strecke und habe gedacht, da fahre ich jetzt als nächstes hin. Und kurz bevor ich dann an die Abzweigung kam, hat ein Polizeiauto mich quasi auch kurz angehalten und mir gesagt, ich soll da hinten wäre die Tankstelle. Und dann dachte ich noch, ja, ist ein netter Service, dass die mir jetzt sagen, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Bin dann in die Tankstelle gekommen, habe da auch andere Fahrer sitzen sehen, dachte dann, ja, die haben sich da jetzt auch gerade was bestellt und so weiter. Bin dann schnell zum Tresen, habe mir dort Getränke geholt und auch ein Omelett bestellt und ein paar Kekse gekauft. Und dachte, jetzt geht es hier drum, wer am schnellsten verpflegt und wieder auf dem Rad sitzt. Und habe mich dann aber natürlich zu den anderen zugesetzt. Dachte, kurz Smalltalk ist ja eine super Sache. Ist ja auch schön, wenn man nach langer Solofahrt wieder jemanden trifft. Und die saßen aber so, sagen wir, völlig entspannt. Saßen die da, hatten da die Füße hochgelegt. Und ich hatte so das Gefühl, naja, jetzt, wenn ich jetzt hier schnell esse, dann bin ich vielleicht der Erste wieder auf dem Rad. Und erst dann hat sich so rausgestellt, nee, die warten hier gerade, dass es überhaupt mal wieder weitergehen kann.
Aber und, das fände ich doch, das wäre doch klasse gewesen, wenn du da reinrauscht, Essen greifst und nur grüßt und wieder aufs Rad und
das und dann im Fluss wächst. Ne?
Genau.
Ja, also auf jeden Fall, dadurch, dass ich eben die Tankstelle eh als Ziel hatte, habe ich das mit der Polizei gar nicht richtig verortet, dass die uns da hier vor dem Fluss abhalten. Und hab dann natürlich dort auch, die anderen haben dann gesagt, hier, es geht nicht weiter und dann hieß es auch, ja, es gab auch jetzt eine E-Mail vom Veranstalter und da habe ich mir das eben auch durchgelesen, gesagt, okay, jetzt dann kann ich hier auch einen auf locker machen und habe dann gleich noch das zweite Omelett bestellt und noch ein bisschen Brot dazu und dann saßen wir da, haben ein bisschen gequatscht und es war dann natürlich aber auch ein bisschen angespannte Stimmung, weil nicht klar war, wann geht's denn jetzt wieder weiter. Und wir haben dann auch miteinander vereinbart und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt alle auch mal noch eine Runde zu schlafen. Zu dem Zeitpunkt waren wir da zu viert. Wir versuchen jetzt alle auch eine Runde zu schlafen. Und wir wecken uns aber auch gegenseitig, wenn irgendjemand mitbekommt, dass es weitergeht. Ja, also okay. Um da so ein bisschen die Anspannung rauszunehmen, dass jeder sich jetzt alle 10 Minuten den Wecker stellt. Ja.
Das wäre aber auch mies, ne? So alle ganz leise weg, nur Jochen nicht.
Ja, also insofern war da, also man versteht sich da ja auch super in der Community. Ja. Also wir hatten dann da auch unseren Spaß. Und dann, als dann auch klar war, es geht jetzt wirklich nicht kurzfristig weiter, dann ja, hat jeder gesagt, okay, dann, also ich habe dann mal, bevor ich mich schlafen gelegt habe, habe ich schon geschaut, dass ich alles wieder so weit startklar bekomme, habe, keine Ahnung, die Kette nochmal geschmiert, ein bisschen Matsch am Fahrrad entfernt und so weiter, dass alles wieder startklar ist, Verpflegung fertig gemacht, Getränke wieder aufgefüllt. Und dann eben auch gesagt, okay, dann lege ich mich jetzt hier auch eben in die Tankstelle rein, in diesen Gastroraum und versuche noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Was für mich persönlich dann gar nicht so einfach war, weil in der ersten Nacht, das war ja dann irgendwo, weiß nicht, morgens um 1 oder irgendwie um Mitternacht, ich weiß es nicht mehr genau, oder morgens um 2. Ich war noch nicht wirklich erschöpft müde. Ja. Und davor auch, die Kohlenhydratgetränke, die ich da getrunken habe, da war ein bisschen Koffein drin und so weiter. Okay. Also ich war jetzt nicht in der Stimmung, mich da jetzt schlafen zu legen eigentlich. Ja. Und dann war das, der Raum war noch beleuchtet. Dann sind auch nach und nach andere Fahrer angekommen. Jeder fängt natürlich wieder an, sich zu unterhalten. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis ich überhaupt einschlafen konnte. Und ich hatte mir dann doch auch wieder einen Wecker nach einer Stunde gestellt, um dann eben auch wieder nachzuschauen. Gibt es Updates vom Veranstalter? Geht es irgendwie weiter? Gab es nichts, dann habe ich mich nochmal versucht einzuschlafen und ich denke, in Summe habe ich dann schon 1,5 Stunden Schlaf bekommen. Aber irgendwann sind wir dann auch alle wieder aufgestanden, hat man noch einen Tee getrunken, hat noch, die einen haben sich wieder was zu essen bestellt, ich habe dann auch nochmal 2 Joghurts gegessen. Und irgendwann kam dann auch der Nelson, um sich dann selber vor Ort ein Bild zu verschaffen und dann auch quasi zu entscheiden, wann wir wieder weiterfahren können. Der ist dann morgens noch im Dunkeln. Wahrscheinlich war es 5 oder 6, ist er noch mal an die Furt, hat versucht, da ein paar Schritte reinzumachen, hat gemerkt, das ist immer noch viel zu hoch und reißend, kam dann wieder zurück und hat dann um 7:30 oder so den nächsten Versuch unternommen, da wurde es dann auch hell und war dann erfolgreich, kam dann nochmal zurück, hat uns Bescheid gegeben, es geht wieder los und dann sind wir natürlich alle wieder auf unsere Räder gesprungen und so fort. Dort hat er dann, was zumindest so ein bisschen eine Reihenfolge herrscht, hat er dann die ersten 3, 4 haben dann quasi die Furt nochmal in der Reihenfolge überquert, wie wir auch in der Tankstelle angekommen waren, aber ansonsten war es quasi ein Reset des Rennens, zumindest für die vorderen, ja, ich weiß nicht, 15 oder ich weiß gar nicht, wie viel dann wirklich in der Tankstelle schon angekommen waren, ja, aber für das, sagen wir mal, für das vordere Feld war es dann quasi nochmal so ein Reset, hat sich aber im Endeffekt auf die Platzierung und den weiteren Verlauf nicht wirklich ausgewirkt, weil der Justinas, der deutlich vor uns in der Tankstelle schon angekommen war, der hat sich dann auch gleich wieder relativ gut absetzen können. Und genauso war es auch mit Platz 2 und 3.
Der hat sich tatsächlich abgesetzt dann, nämlich vom Fahrrad.
Ja, das kam später dann noch. Ja. wobei der auch schon an der Tankstelle schon die ersten Blessuren hatte. Also der, ich glaube, der saß da schon mit ein bisschen angeschlagenen Knien und so weiter. Also der hatte auch davor schon einen Sturz oder mindestens einen. Und den hat es danach eben noch öfters erwischt.
Ja, ja, wahrscheinlich zu hohe Geschwindigkeit. Ne? Du hast ja auch, ich hatte jetzt den Podcast mit dir und Wild Scratching gehört. Und da hattest du ja auch gesagt, dass es manchmal, das war mir so im Kopf geblieben, so dass es manchmal durchaus sinnvoll ist, vielleicht ein bisschen gerade bei diesem Terrain dort die Geschwindigkeit rauszunehmen bergab. Ja, also nicht so durchzuknallen, wie man es jetzt vielleicht hier machen würde, wenn man zu Hause ist, sondern da zu gucken, also materialschonender natürlich zu fahren, ja, aber vielleicht ist das genau auch das Ergebnis, was er dann mitgenommen hat, wenn er da, hast ja auch ein höheres Unfallrisiko dann, ne? Wenn,
ja, klar. Wenn
du durchmarschierst. Ja.
Ich meine, es ist immer so eine zweischneidige Sache. Also gerade in technischen Sektionen sollte man auch nicht zu langsam fahren, weil eine gewisse Grundgeschwindigkeit verleiht ja auch Sicherheit. Also wenn ich gerade, ja, also wenn man gerade über sehr, sagen wir mal, wenn es größere verblockte Passagen sind mit großen Steinen und so, wenn man da zu langsam reinrollt, dann hebelt es einen auch leicht mal aus. Ja? Also aber es gibt natürlich immer auch zu viel. Ja? Und ich habe selber gemerkt, ich bin auch mal gestürzt, weil einfach der Untergrund dort manchmal auch sehr unberechenbar ist. Ja? Da gibt es wieder ein bisschen so tieferen, also ja, so steinigen, wie Schotter, aber sehr tief, wo man auch mal zur Seite wegrutschen kann oder so, dann kommen wieder größere Blöcke. Also es ist schon eine Strecke, die unheimlich anspruchsvoll ist, einfach auch, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ja? Und man kann eigentlich, es gibt ganz wenig Momente, also gerade bei längeren, mal eine längere Tierpassage oder so natürlich schon, aber ansonsten ist man eigentlich die ganze Zeit gefordert, konzentriert zu fahren. Ja, das ist in anderen Umgebungen anders, wo man einfach, wenn da so ein Jeep Track ist oder so und der ist halbwegs stabil, wo man einfach auch mal im Aero-Lenker länger fahren kann, das ist dort selten, dass man im Gelände mal auf dem Aero-Bar liegt.
Warst du viel auf dem Aerobar dann so insgesamt unterwegs? Oder würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt nochmal nach Marokko fahre, das Rennen, dann würde ich auf den Aero verzichten?
Ich würde auf jeden Fall wieder einen mitnehmen. Ja, uneingeschränkte Empfehlung. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass die Strecke unheimlich beanspruchend ist für Hände und so weiter, wenn man die Hände am Lenker hat, weil es eben die ganze Zeit auch Schläge gibt. Und wenn man dann mal doch auf Asphaltabschnitten oder doch mal gutem Offroad-Untergrund unterwegs ist, ist es einfach auch für die Hände eine unheimliche Entlastung, wenn man sich mal auf die Arme, also auf die Unterarme legen kann und die Hände nicht belastet. Also das Punkt 1 und Punkt 2 ist tatsächlich, dass wir hatten unheimlich viel Wind und auch starken Wind und zum Teil eben auch oder relativ häufig von vorne oder schräg von vorne oder ja, also und wenn das dann, ja, gerade nach Checkpoint 2 zum Beispiel gab es eine längere auch Asphaltstraße, dann nochmal den Berg hoch über, weiß nicht, 20 Kilometer, ich weiß es nicht mehr genau, relativ lang und da hat ein abartiger Wind geblasen und da war ich einfach heilfroh, dass ich mich da auf meine Aerobars legen konnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ist ein guter Tipp. Wie viele Leute waren denn eigentlich dann aufgefahren, als ihr da an der Furt warten musstet? Also waren das dann so, weiß ich, 40 Leute oder so? Oder?
Nee, so viel waren es, glaube ich, nicht. Okay. Also ich kann es selber gar nicht mehr genau sagen, weil vielleicht waren es 20. Man müsste mal noch beim Trecker schauen. Aber es war so, dass viele eben dann auch irgendwo unterwegs schon Schutz gesucht hatten, weil es in der Nacht wirklich übel gewittert hat. Ja, also es haben sich Leute in irgendwelche und an irgendwelchen Baustellen in solche großen Betonröhren gelegt oder einfach um ein bisschen Schutz vorm Wetter zu haben oder vielleicht auch irgendwo unterwegs mal in irgendwelchen Behausungen sich da untergestellt. Also relativ viele haben sich weiter vorne schon im Rennen dann irgendwo die Nacht, sagen wir mal, Sicherheit gesucht. Und die weiter hinten waren im Feld, die sind schon an Flüssen davor gescheitert dann quasi. Dort, wo ich durchgerollt bin und es noch gar kein Wasser gab in irgendwelchen Flussbetten, war es bei denen plötzlich auch ein reißender Bach oder so, wo sich dann der ein oder andere eben auch entschieden hat, den jetzt nicht in der Nacht zu durchqueren, sondern dann eben lieber zu schlafen und am nächsten Morgen weiterzufahren. Also einige sind ja schon so bei Kilometer 160 quasi gestrandet.
Ah, okay, gut. Und wie ging das dann für dich weiter? Also du hast dann, ich weiß nicht, ich hatte im Tracker geguckt, du warst dann so, glaube ich, in so um die 15 rum, so Platzierung. Ne? Also du bist ja nie wirklich weit nach hinten gerutscht. Ne? Also du warst ja immer so da vorne in Greifweite sozusagen der Spitze. Wie ist das dann für dich weitergegangen?
Ja, also als ich an der Tankstelle ankam, war ich sogar der Vierte, der dort ankam.
Ah, okay, ja.
Nachts an der Furt. Das hat mich selber schon überrascht gehabt, weil ich einige, die vor mir waren davor, also ich war am Checkpoint 1, war ich irgendwo, ja, Startplatz 10 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat mich auch noch jemand überholt und deswegen, ich dachte eigentlich, wenn ich da irgendwo, dass ich so auf Platz 10, 11 irgendwo lieg. Und tatsächlich müssen einige, die zwischen Platz 3 und mir waren, haben eben unterwegs irgendwo sich da Unterschlupf gesucht. Auch der Marin, der nachher das Ganze ja gewonnen hat, kam erst später an der Tankstelle an, weil er eben schon an einem Punkt davor sich irgendwo eben zum Schlafen hingelegt hat, weil er wusste, er kommt eh nicht über die Furt. Ja? Also er hatte das online gesehen und hat dann entschieden, er schläft irgendwo an einer Stelle, wo er vielleicht auch mehr Ruhe hat als da mit allen anderen zusammen. Ja. Und deswegen war ich völlig überrascht, dass ich da auf Platz 4 bin und wurde dann aber auch nach der Furt vom einen oder anderen wieder eingesammelt. Ja, also da lag ich dann irgendwo in den Top 10. Und ja, bin dann eigentlich das war ja dann der zweite Tag, konnte dann aber auch wieder im Laufe der Zeit den einen oder anderen Platz auch wieder gut machen und habe dann schon so das Gefühl gehabt, ach, wenn das jetzt hier weiterhin gut läuft und der Körper nicht irgendwie mir dann noch später mal die rote Karte zeigt oder die Leistung deutlich einbricht, dann könnte es auch irgendwas mit einer Top-5-Platzierung werden. Das war dann so schon ein bisschen im Hinterkopf.
Ja. Wenn du, kurze Zwischenfrage, wenn du so überholt wirst, ne, bei solchen Rennen, musst du dich dann bremsen oder ist es dir ein Stück weit egal, weil du halt die Erfahrung hast und einen Plan?
Also ich muss mich bremsen, ja, aber ich mache es auch ganz bewusst, ja, also wenn ich merke, also häufig ist schon so, wenn man jemanden von hinten kommen sieht irgendwo, ja, dann fängt man schon so an, so vielleicht auch ein bisschen dagegen zu halten. Ja. Ja, und wenn ich dann aber merke, ich muss da über gewisse Wattwerte gehen oder vom Körpergefühl her passt es nicht und so weiter, dann lasse ich das auch sein, ja, weil ich einfach genau weiß, das Rennen wird über die Distanz entschieden und nicht über irgendwie eine halbe Stunde, wo man sich da gebettelt hat. Und dann ist es mir wichtiger, da in meinen, sagen wir mal, im Wohlfühlbereich zu bleiben, den ich dann auch ewig fahren kann, als dann hier einen kurzen Ego-Trip zu fahren und dann am Ende dafür zu büßen. Ja, also da ist einfach die Erfahrung auch da, dass ich schon so häufig gesehen habe, wie Leute auch kurze Zeit später schon wieder so deutlich langsamer werden und so, dass es dann wenig Sinn macht, sich da zu betteln.
Hast du eigentlich eine Pausenstrategie gehabt oder wie gehst du solche Rennen an? Also sagst du da, ich vermeide Pausen, ich versuche ganz wenig Standzeit zu haben oder wie, also machst du Recovery zwischendurch? Also wie machst du, wenn es überhaupt geht?
Ne? Also. Ja, also grundsätzlich das, was ich am, sag ich mal, am stärksten optimiert habe jetzt im Lauf der Jahre, wo ich das jetzt mache, ist tatsächlich Standzeiten zu reduzieren, weil da ist, also bei mir ist jetzt vom Athletischen her, klar kann man sich noch marginal an der einen oder anderen Stelle auch verbessern, aber da sind keine großen Sprünge drin, wenn ich jetzt nicht mein Trainingspensum deutlich steigern würde zum Beispiel. Das heißt, für mich war ganz klar, wenn ich in dem Bereich irgendwo schneller werden möchte in Summe, dann geht es über die Standzeiten und das heißt nicht immer unbedingt den Schlaf nur zu reduzieren. Das sind einfach ganz viele Aspekte, wo man Zeit verliert. Ja, sei es beim Einkaufen, sei es, weil man zweimal anhält, statt alles, was man beim Anhalten erledigen könnte, bei einmal anhalten zu erledigen und so weiter. Es gibt ganz viele Schrauben, an denen man da drehen kann. Oder dass man eben auch beim. Ja, und das ist tatsächlich so. Das summiert sich unheimlich. Ja, wenn man manchmal sich nachher so eine Aufzeichnung, also als ich mir mal meine erste Hope 1000 Aufzeichnung angeschaut habe im Nachhinein und gedacht habe, naja, in der Nacht habe ich immer so 2 Stunden geschlafen und dann habe ich mal auf den Tracker geschaut, wie viel Standzeit ich hatte über den Tag. Dachte ich, okay, das sind Riesenstellschrauben. Ja, und so ist es auch. Ja. Und deswegen versuche ich schon, die Standzeiten möglichst minimal zu halten. Und Das bedeutet aber eben auch, sage ich mal, dass der ein oder andere Genuss auf der Strecke bleibt. Ja, also man kann sich jetzt nicht dreimal am Tag, falls es von der Verpflegung überhaupt möglich ist mit den Ortschaften, aber sich da gemütlich in ein kleines Restaurant setzen und sich da bedienen lassen und auf warmes Essen warten, weil auch das habe ich vorher schon in Marrakesch festgestellt, wenn man sich in Marokko was zu essen bestellt, selbst wenn das in einem Fast-Food-Restaurant ist, ist das nicht fast.
Das dauert, die sind
einfach, da tickt die Uhr so ein bisschen anders. Ja. Und das ist unheimlich schön, wenn man da Zeit dafür hat, aber wenn man sich die nicht nehmen will, dann macht einen das richtig nervös. Und deswegen war es für mich völlig klar, okay, wenn sich das, ich werde da einfach kaum warm essen, zum Beispiel während dem Rennen. Ja. Es wird einfach nicht passieren, weil das dauert zu lang.
Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was war deine Ernährungsstrategie bei dem Ganzen?
Ja, Ernährung, also ich starte ganz gerne in die Rennen rein mit zumindest einem guten Polster an Gels und kohlenhydratreichen Iso-Pulver, weil ich damit ja auch andere Themen, ja, ich meine, großer Toilettengang und ähnliches, ja, wenn man jetzt nicht auf der Strecke anfängt, da Sondermaß an Ballaststoffe auch zu futtern, sondern das relativ hochkonzentriert Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann kann man auch solche Dinge deutlich hinauszögern, ja, und das spart auch wieder Zeit und vielleicht auch andere Probleme, ja. Deswegen ernähre ich mich ganz gern eigentlich zu Beginn tatsächlich, wie man es vielleicht auch bei einem normalen Mountainbike-Marathon tun würde, nämlich hauptsächlich flüssig. Und versucht dann das ein oder andere Gel und solche Geschichten oder auch Isopulver dann schon auch noch zu strecken, dass es mir auch am letzten, dass man auch in der letzten Nacht noch auf sowas zurückgreifen kann oder so. Aber das meiste verbrauche ich in den ersten zwei Tagen. Und dann fängt es eben an, dass ich mir mit Cola, mit Keksen, mit ich habe auch das ein oder andere, um ein bisschen Eiweiß und auch wieder Fett zu bekommen, habe auch mal einen Joghurt, dass man so schnell quasi trinken kann. Oder was ich vorm Einschlafen abends mir auch mal gekauft habe, um es essen zu können, ist dann einfach so Dosenfisch, ja, also so in Öl eingelegte Sardellen oder ähnliches, weil das eben auch, sagen wir mal, eine hohe Energiedichte hat, auch mal was Salziges ist, was dann auch einfach unheimlich angenehm ist im Mund. Und ja, eben auch sowas wie Eiweiß und so bietet.
Kurze Frage, einfach persönliches Interesse. Diese nährstoffhaltige oder reichhaltige Getränk, was du da mitnimmst für die Anfangsphase. Was ist also, von wem ist das so? Also ich gucke gerade so ein bisschen rum, weiß und versuche gerade mal so zu checken, ob ich das vielleicht eben auch mal machen sollte, in den Trinkflaschen dann auch schon quasi mit das mit Nahrung zu verbinden, sozusagen mit Kalorien.
Also bei mir, was ich verwende, ist zum Beispiel von Sponsor. Die haben eben so kohlenhydratreiche Getränkepulver. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt da das Ultra Competition, das hat dann keinerlei Fett und Eiweiß. Es gibt aber auch, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber Long Energy oder so heißt es, glaube ich. Es gibt auch Varianten, die quasi dann auch Eiweiß enthalten. Dafür ein bisschen geringere Kohlenhydratmenge vielleicht in der gleichen Menge Pulver oder pro Flasche dann vorhanden ist. Was dann eher auch für die Langstrecken und so eine ganz gute Kombination ist. Und auch das Gute bei den Produkten finde ich, auch beim Gel von Sponsor, also ich habe auch die Sponsor-Gels, das Gute dort finde ich, dass die relativ, also die gibt es auch von der Geschmacksrichtung her sehr mild. Weil häufig die Pulver und Gels ja einen sehr starken, zum Beispiel Zitronengeschmack oder ähnliches haben. Und von Sponsor gibt es die Produkte auch mit einem sehr neutralen Geschmack. Ja. Und das ist gerade bei den langen Distanzen, wenn man sowieso gerade, dann kippe ich mir den ganzen Tag Cola rein, wenn ich dann auch noch das Gel dann auch noch irgendwie nach Cola schmeckt oder so und im Mund dann so den entsprechenden Reiz setzt, dann ist es irgendwann nicht mehr so angenehm. Ja, deswegen finde ich das dort ganz gut. Und was ich auch, vielleicht auch noch wichtiger Tipp, gerade in solchen Hitzerennen, Italy Divide, Atlas Mountain Race, egal wo, wenn man viel schwitzt, Salztabletten, unbedingt. Weil man kann das gar nicht über die Nahrung sinnvoll aufnehmen, was man dort an Salz verliert. Und was viele nicht wissen, ist, dass wenn Krämpfe auftreten zum Beispiel, viele denken, ja, das ist Magnesiummangel und so weiter, ja, oder sonst was. Das ist, wenn es während dem Sport passiert und bei Hitze, dann ist es eigentlich in 90% der Fällen sicher Natriummangel. Und dem kann man ganz gut begegnen, indem man einfach Salztabletten schluckt oder einfach ins Getränk rein. Ja, also von Sponsor gibt es zum Beispiel auch so Salt Caps. Die sind wie in so, also die sind nicht als gepresste Tablette, sondern in so kleinen Hülsen.
Ja.
Die kann man entweder schlucken in der Hülle oder eben einfach die Hülle auseinanderziehen und ins Getränk reinkippen, auch in den Cola oder so. Ja.
Ja.
Hat im Cola gleich noch den positiven Effekt, dass es die Kohlensäure gleich mal rauszischen lässt. Dann hat man weniger Probleme damit in der Fahrradflasche. Aber das ist unheimlich wichtig. Immer Salz nachführen.
Ja, das ist nochmal ein guter Tipp, weil da, ich bin gerade irgendwie am Verzweifeln. Und weil ich konnte das früher so. Ne? Also ich habe damit nie Probleme gehabt. Jetzt fängt das gerade an. Liegt vielleicht auch daran, dass es halt jetzt eine andere Intensität ist, als es vielleicht früher war. Keine Ahnung. Da muss ich mal gucken. Okay, ja, klasse. Jetzt gucke ich nochmal in meine... Ich habe ja auch wieder Community gefragt, was sie so wissen wollen. Ich überlege gerade, lass uns doch erstmal ins Ziel fahren und dann frage ich dich ein paar andere Sachen. Also, mein Lieblingsabschnitt ist die Old Colonial Road. Ich habe im Foto gesehen, dass du das nicht gewürdigt hast, dass du da nachts lang gefahren bist. Erzähl doch mal, wie war es denn für dich so?
Ja, das ist, also tatsächlich, jeder, der da tagsüber gefahren ist, ist ja begeistert auch von der Aussicht und allem. Und das hatte uns der Nelson Trees vorher auch gesagt. Also jeder, der dort jetzt nicht auf Sieg fährt, soll doch bitte versuchen, das tagsüber zu fahren. Aus mehreren Gründen. Zum einen wegen der Aussicht, zum anderen, weil man sich auch deutlich leichter dort tut im Hellen. Für mich war es so, dass ich kurz vor der Colonial Road ins Hotel eingekehrt bin oder in so eine Unterkunft, so eine Auberge, weil ich tatsächlich massiv Sitzprobleme hatte und einfach mal duschen wollte und deswegen mir da eine Unterkunft gesucht habe und dort auch, weil ich dann eh schon dort war, gesagt habe, okay, jetzt mache ich auch nicht nur ein Powernap, sondern ich gönne dem Gesäß auch ein bisschen Ruhe und lege mich da mal knapp 2 Stunden ins Bett und bin deswegen relativ frisch vom Gefühl her auch in die Colonial Road gestartet und das war perfekt, weil die Colonial Road ist, also ja, Road ist vielleicht ein bisschen irreführend, das ist, sagen wir mal, eher so ein, ich weiß nicht, ob man Karrenweg sagen kann oder ich weiß nicht, ob das jemals mit dem Auto befahren wurde oder eigentlich.
Ja, ich glaube ja, ich habe auch nie
aber was ich glaub gefunden. Aber ich glaube schon, ja.
Ja, ich habe nie was gefunden, aber es ist bestimmt nicht mit Autos, sagen wir mal, aus diesem Jahrhundert befahren worden.
Genau.
Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall, die Struktur der Straße ist eher so ein Geröllfeld und auch alle, die dort, also ich hatte ja das Riesenglück, den Vorteil, dass ich mit einem vollgefederten Rad mit Full Suspension unterwegs war, das heißt, ich konnte es ja auch noch halbwegs, sagen wir, sitzend und flüssig fahren. Aber viele, die dort eben, manche ja sogar mit Stargabel oder so unterwegs sind, die haben da danach wirklich sehr geflucht, dass es eben fast die ganze Zeit echte harte Arbeit ist, auch mit Aufstehen, Hinsitzen, Aufstehen, quasi das Rad über die Steine quasi gefühlt wuchten im Treten. Das ist schon ein sehr, sehr grober Untergrund. Und ich bin dann da nachts reingefahren, habe gesehen, ich bin jetzt, ich weiß nicht mehr genau, Platz 6, Platz 5, irgendwie sowas. Dachte, das passt ja ganz gut. Auch zu so meiner Platzierungsvorstellung, die sich dann in der Zwischenzeit entwickelt hatte. Und habe gesehen, es sind aber ein paar vor mir in der Colonial Road und bin dann schon motiviert da reingefahren. Gedacht, jetzt gibst du mal Gas.
Hast du die Lichter
und was gesehen? Dann noch zu dem Zeitpunkt nicht. Habe allerdings Lichter hinter mir gesehen und dachte, da schließt jemand auf. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war das Kontrollfahrzeug. Da ist Nelsons Vater, der Chris, mit einem der Fotografen, hat sich da mit seinem Allroad Pickup, quasi, der wirklich geländegängig war, hat sich da dann eben auch an der Colonial Road versucht. Und allein schon die Tatsache, dass die es quasi nicht geschafft haben, mich einzuholen mit dem Auto, zeigt ja schon, wie grob da der Untergrund ist.
Ja.
Das heißt, ich bin den eigentlich davon gefahren. Ja. Und erst gesehen, dass es wirklich ein Auto ist, habe ich dann, als ich an der ersten Kletterstelle ankam, wo die dann auch nicht mehr weiter konnten, und als ich dann auf der anderen Seite wieder oben war, habe ich eben gesehen, ach, das ist ja ein Auto, das da kommt. Ja. Also da sind die dann gerade irgendwie angekommen. Und die Colonial Road, ich habe dann schon, weiß nicht, ob es vor der ersten Kletterstelle oder danach war, habe ich dann schon die ersten überholt, aber nicht fahrend, sondern die lagen alle irgendwo am Straßenrand und haben geschlafen. Weil sie einfach den Power, also den Schlaf halt einen Ticken später eingelegt haben und ich dann schon wieder auf den Beinen war.
Aber dann musstest du
halt. Das war natürlich ein gutes Gefühl.
Ja, aber du musstest im Dunkeln dann halt diese, du sagst das gerade so nebenbei, ne? So, da musste ich halt ein bisschen klettern. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt noch nicht erfahren haben, die Straße ist halt kaputt. Aber jetzt nicht im Sinne von in Deutschland kaputt, ja, sondern im Sinne von, die fehlt halt auf.
Ja, da gibt es einfach Stücke, die von irgendwelchen Landslides quasi dahingerafft wurden. Ja, also da Erosion ist das falsche Wort dafür. Das ist einfach komplett weg.
Ja. Wie hast du denn das in der Dunkelheit gemacht? Weil ich hatte damals massiven Respekt vor den Leuten, die im Dunkeln da durch sind. Weil es ist ja auch finster. Es ist ja nichts. Ne? Also.
Ja, also ich hatte tatsächlich gerade, weiß nicht, ob es die erste oder zweite Kletterstelle war, aber als ich an die erste hinkam, dachte ich auch, oh, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Mhm. Weil man kommt da am Ende der Straße an, man sieht, da ist jetzt, ja, das ist wie wenn man vom 5-Meter-Brett dann runterschaut ins Wasser, ja, also da war einfach 5 Meter tief nichts, ja. Und ich meine, ich habe relativ starke Beleuchtung, sodass ich dann, wenn ich die voll aufdrehe, also auch kein Dynamo-Licht in dem Fall, sondern ich fahre mit Akkus, sodass ich dann schon auch relativ weit sehen kann und das dann so ein bisschen die Gegend eben abscannen konnte und dann schon gesehen habe, ah, okay, da hinten, da, wenn man da so noch ein Stück zurückgeht wieder und dann geht es rechts runter, da ist wohl irgendjemand schon mal runter, das ist so, also nicht Trampelpfad, weil es ja alles Geröll ist, also man sieht da keine Fußspuren, aber man sieht zumindest, da könnte es irgendwie gehen. Ja.
Lackspuren und, des vorherigen Fahrrades.
Genau. Und in einem Fall war es zum Beispiel auch so, da habe ich dann, bin ich da so ein Stück runter und dann ging es aber auch nicht mehr richtig weiter und da habe ich aber gedacht, na, sind vielleicht noch so 3 Meter oder so bis zum Boden. Ich lasse das Fahrrad jetzt einfach mal, ich habe es am Hinterrad festgehalten, habe es quasi dann senkrecht runtergelassen, gedacht, naja, vielleicht kann ich am ausgestreckten Arm es irgendwie so weit bringen, dass ich es dann, sagen wir, voll ins Runterplotzen lassen kann, quasi, dass es auf dem Vorderrad landet. Oder irgendwie es an die Wand so abrollen lassen oder so. Und es hat sich dann witzigerweise mit dem Pedal in der Wand verhakt, irgendwie in der senkrechten Wand quasi irgendwo eingehängt. Im ersten Moment dachte ich, ach Mist, ich krieg's da nicht mehr raus. Sagte, ach, eigentlich ist das super, ich lasse es jetzt da hängen. Jetzt kann ich mit freien Händen da voll ins Runterklettern. Und so war es dann auch. Ja, dann habe ich mir da irgendwie meinen Weg gesucht und habe dann das Rad von unten quasi wieder kopfüber, also auf Kopfhöhe dann irgendwie von der Wand wieder abnehmen können. Hing also man findet so dann hoch. Schon seinen Weg.
Ja, hing auch nicht so hoch, nicht, dass du unten bist und dann siehst du,
nee, es ging gerade so. Wobei, das war tatsächlich, also die Stellen, wo ich wirklich die Beeinträchtigung am stärksten gemerkt habe, jetzt durch meine Verletzung, waren immer die Tragepassagen. Weil ich zum einen von der Kraft im Oberkörper, einfach, ich konnte ja vorher jetzt erst relativ spät auch wieder anfangen, mal sowas wie Liegestütze oder Klimmzüge zu probieren, weil das durfte ich ja auch lange nicht. Und da hat doch deutlich Kraft gefehlt. Ich bin jetzt eh nicht der, ich bin eher ja der Schmächtige. Das heißt, da ist jetzt eh nicht so die massive Kraft da. Genau. Und das habe ich dann schon deutlich gemerkt. Oder wenn ich das Fahrrad dann auch mal so über Kopf nehmen musste, irgendwo hoch, das tut dann schon, hat auch noch wehgetan. Ja. Da habe ich es am stärksten die Beeinträchtigung gemerkt. Aber es hat gut geklappt dann im Endeffekt. Und mit so ein bisschen probieren und dann, es klappt nicht hier, ich gehe nochmal zu einer anderen Stelle und so, war das dann alles überwindbar.
Checkpoint 3 kam dann nach der Colonial Road, richtig?
Ja, genau. Also nach der Colonial Road ging es noch. Jetzt überlege ich gerade. Ja, der Checkpoint 3 ist ja der letzte. Der kommt dann tatsächlich erst relativ spät. Also nach der Colonial Road war ich nochmal den kompletten Tag unterwegs und war erst am Abend dann am Checkpoint 3.
Okay. Ja.
Und ich habe wirklich die komplette Colonial Road im Dunkeln gemacht, weil morgens wird es ja, also die Nächte sind ja sowieso da im Frühjahr oder Herbst relativ lang.
Ja.
Und das wird ja morgens auch erst um 7:30 oder so wieder hell.
Ja.
Und man hat dadurch fast 12 Stunden eigentlich Dunkelheit und dadurch eben auch relativ lange Zeit, da im Dunkeln irgendwie Strecke zu machen.
Wie machst du, also was machst du außer Fahrradfahren dann während so einer Dunkelheitsphase? Also wie beschäftigst du dich dann irgendwie noch nebenbei? Hörst du irgendwas oder machst du Gedanken oder bist du die ganze Zeit dann eigentlich da voll in dem Thema fahren? Weil ich kann mich erinnern, beim Hope, da hattest du ja quasi bergauf Langeweile, dass du da auch noch Videos aufgenommen hast. Wie war das jetzt da in der Dunkelheit?
Also dort war es so, dass ich das mit dem Thema Video und so, das funktioniert beim Hope, hat es super funktioniert, weil es so lange Bergauf-Abschnitte gibt, die auch relativ, ja, entweder Schotter oder sogar manchmal geteert, die sehr kontinuierlich, wo man einfach vorher weiß, jetzt geht es da 1000 Höhenmeter hoch.
Mhm.
Ja, da weiß man auch vorher, ich habe jetzt Zeit. Solche Abschnitte gab es dort eigentlich selten. Und deswegen in die Richtung habe ich gar nichts gemacht, also Videos oder irgendwas aufgenommen. Ich habe immer Kopfhörer dabei, dass ich theoretisch Musik hören könnte oder Podcasts oder irgendwas und lade mir davor auch ein paar offline runter. Habe das aber nur so als, ich sag mal, Notfalllösung, weil eigentlich versuche ich da eher in so einen meditativen Zustand zu kommen. Ja? Oder das ist auch das, was ich an den Tagen eigentlich immer mitnehme, so als, ich sage es immer danach, mental erfrischt. Sonst im Alltag bin ich jemand, der unheimlich viel Ablenkung hat. Ja? Also ich bin auch jemand, der auch am Feierabend mal noch auf Social Media rumklickt, der auch beim Training gern Netflix guckt oder wenn er draußen fährt, auch mal Podcasts und so weiter. Aber mal so ein paar Tage komplett auszusteigen mit kurzen Pausen, wenn man dann doch mal was postet, aber die meiste Zeit wirklich nur für sich zu sein, das genieße ich dann auch. Ja, und da kommt man durchaus in so einen meditativen Zustand, wo man einfach, manchmal sind es so banale Sachen, dann zähle ich Pedalumdrehungen, ja, also wie Schäfchen zählen quasi. Und man kommt dann in so ein, ja, Trance ist das falsche Wort. Ja, also ich bin schon noch im Hier und Jetzt, aber einfach,
Flow.
ja, im Flow, eher in so ein Flow-Erlebnis rein, ja.
Ah, okay. Und dann, also, ja, Checkpoint 3 waren wir da, war das wieder in so einer Oase und so ein Haus oder war das diesmal was anderes? Weil das
Ja,
Ziel hat sich ja auch verändert.
Checkpoint 3 war in der Ortschaft.
Ah ja,
Das
okay.
war ein, ich sag mal, Hotel mit Restaurant und so weiter, in dem das einquartiert war.
Also konntest du auch
Das
gut
heißt,
essen nochmal.
man konnte dort, man hätte theoretisch auch essen können. Ich habe mir dann in dem Moment nur noch kurz was zu trinken bestellt, um wieder die Flaschen aufzufüllen und so weiter. Aber man hätte da auch lecker essen können mit allem drum und dran. Ja, also das war ein richtiges städtisches Restaurant. Ja.
Okay, wie viele Kilometer waren es dann noch von Checkpoint 3 bis ins Ziel?
Das waren noch 170 oder 173. Und ich dachte ja, jetzt, also das war abends, bevor es dunkel wurde. Und ich hatte mir dann, also wahrscheinlich so um 6 Uhr rum oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich hatte mir im Vorfeld dann schon, weil man fiebert ja dann doch irgendwann so drauf hin, wie lange ist es noch und ja, ist es noch weit. Und da hatte ich gedacht, ach, wenn ich erstmal bei Checkpoint 3 bin, dann wird es vollends locker, weil dann geht es zwar noch 2000 Höhenmeter hoch, aber es geht 3000 auch runter. Das heißt, es geht tendenziell, sage ich mal, bergab. Ja. Und ich dachte auch, weil ich dachte, ich hätte irgendwo auch gelesen in den Trek-Unterlagen, ja, es geht dann da ins Meer vor und da ja auch geteert zum Teil und so. Und es war tatsächlich am Anfang auch so. Also es ging relativ viel, entweder auf gutem Schotter oder geteert, in die Anstiege noch, in die ersten zwei. Und ich dachte wirklich, naja, wenn es gut läuft, mit am Schluss zum Meer runter, kannst du nochmal richtig Gas geben und so, vielleicht kannst du es im 20er Schnitt fahren und du bist da in 8 Stunden im Ziel. Ja, das war halt völlige Fehleinschätzung. Ja, also
Ja,
das.
okay, da übrigens sich meine Frage, ob es wieder so ein Charaktertest am Ende gab. Wie sah der diesmal aus?
Ja, also ich glaube, es war noch nicht mal ganz am Ende erst, sondern ich glaube, man hätte sich nur mal mit denen vom Vorjahr oder mit den Berichten noch mal intensiver beschäftigen müssen, um zu wissen, dass es auch schon, sagen wir auch schon der vorletzte Anstieg oder der letzte Anstieg war schon, da gab es zum Teil noch mal Hikebike-Sektion und dann war es ganz grober Untergrund. Man muss noch mal durch Flussbetten durchlaufen und wandern und also mit eben dieser Erwartungshaltung, ich roll da jetzt vollends ins Ziel, hat mich das mental unheimlich fertig gemacht. Ja, also ich bin da, irgendwann war ich dann auch so müde nach diesem Hoch und Runter nochmal, dass ich, bevor es dann wirklich in so eine Art Ziel, also in die größere Abfahrt Richtung Meerhöhe und so weiter runterging, da musste ich mich wirklich auch nochmal hinlegen und schlafen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ja, aber ich, also zumindest 10 Minuten Powernap, weil ich konnte nicht mehr klar denken. Ja. Und auch dann war es so, weil du gerade sagst, Charaktertest am Schluss, der Nelson hatte dieses lange Sandstück, hat er rausgenommen, weil das Ziel ja nicht, also war dann diesmal in Agadir und nicht in irgendeinem Vorort. Und das hatte er auch angekündigt, gesagt, ja, am Schluss, es kann sein, dass man mal ein paar Meter noch schieben muss, weil es ist sandig, aber es gibt kein langes Sandstück. Ja, und dann dachte ich halt auch, ja gut, das meiste ist Asphalt am Schluss in die Stadt rein. Und ach, tagsüber hätte man da vielleicht schon 80% dann oder das meiste fahren können, aber ich war ja dann wieder nachts in dem Endstück und es war sehr sandig. Es gab Stücke, wo ich einfach, weiß ich, ein paar hundert Meter auch wirklich schieben musste durch tiefen Sand. Und zum Teil war es einfach so, dass was vielleicht schon auch hätte an manchen Stellen fahren können, aber in der Nacht es nicht sichtbar war, wo ist jetzt der weiche Sand und wo ist der harte Sand. Und manchmal hat man beim Laufen dann gemerkt, ach doch, auf der Seite geht es deutlich besser. Da ist man wieder aufgestiegen, wieder ein paar Meter gefahren, bis man wieder eingesunken ist und dann gemerkt hat, ah nee, jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite rüber. Ich glaube, tagsüber hätte man das vielleicht noch besser gesehen, aber in der Nacht war das einfach nicht gescheit sichtbar. Und dann kam noch dazu, dass auf dem Stück, da ging es dann auch nochmal so, das war so Agrar, mit auch zum Teil so, ja, so Art Gewächshäusern, viel so Planen. Es war unheimlich dreckig dann auch, überall im Sand lagen dann auch Biertüten und sonst was. Und dann war es eine Gegend, in der dann irgendwie auch freilaufende Hunde plötzlich ganz viele wieder waren, die einen dann zum Teil auch nachts gejagt haben, oder zumindest wild angekläfft. Gebissen hat mich keiner, ja, aber man ist ja dann doch immer so ein Stück weit in der Erwartungshaltung, dass einen doch einer mal richtig attackiert. Und das war so zäh und dann gerade in so einem tiefen Sandstück hat es mich dann auch mal wieder, also bin ich mal weggerutscht und wirklich so auf die Seite gekippt mit dem Helm in Sand. Und als ich da so da lag, auf der Seite im Sand, da waren die Tränen nicht mehr weit. Ja, weil einfach so, einfach diese Verzweiflung, es kann doch jetzt nicht sein, es sind nur noch 20 Kilometer oder 30. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt noch eine Stunde und so wie ich mich hier gerade vorwärts bewege, könnte es auch noch 5 Stunden sein. Ja. Und da war ich, da kam so eine Verzweiflung auf, ja. Und auch der ein oder andere laut ausgerufene Fluch, ja.
Nee, also niemals Nelson vertrauen. Das ist auch diese ganze Crew, ja. Die machen sich ja dann an dem Begleitfahrzeug, die machen sich ja dann auch noch einen Scherz. Also beim Atlas Mountain Race weiß ich noch, da hat mir gesagt, ah, okay, es sind jetzt eigentlich nur noch 200 Kilometer, das fahren wir jetzt durch, ne, bis ins Ziel. Und die so, ja, locker, wir sehen uns heute Abend, weißt du so. Und das macht ja, wenn du die ganze Zeit da schon draußen bist, das macht ja was mit dir. Du vertraust denen ja auch ein Stück weit und sagst, okay, ja, komm, ja, das wird schon, ne, so. Und dann,
Naja.
das ist einfach nur, es war auch in Kirgisistan so, dass sie gesagt haben, ja, nee, da ist einfach rideable, da kannst du noch mal einen Hügel hoch und dann geht's ja auch schon rund. Und dann bist du da irgendwie 18 Stunden später und denkst so, ey, sag mal, ja, das kann ich verstehen. Aber das ist noch mal eine gute Info. Nur mal, weil es mir gerade in die Rübe geschossen ist, bei den Flussdurchquerungen, ne? Wie bist du da durch? Bist du einfach durch und gesagt, gut, hast halt jetzt nasse Schuhe, Füße oder hast du da irgendwas anderes gemacht? Vielleicht so als Tipp, ne? Weil das
Ja,
könnte
also
ja immer mal.
ich hatte tatsächlich Angst bei der Flussdurchquerung, mich zu verletzen, wenn ich die Schuhe ausziehe. Ja, also ich habe nachher auf Bildern gesehen, dass der ein oder andere auch ohne Schuhe durch ist und quasi barfuß, was natürlich unbestreitbar den Vorteil hat, dass du nicht danach ewig nasse Füße hast. Vor allem, ich hatte auch noch Schuhe an, die hast du mir empfohlen für Kirgisistan, diese, ich glaube, irgendwie so
ME7 oder so.
Shimano-Treter, glaube
Ja.
ich, ja.
Warst du zufrieden?
Super, ja, also
Ja,
würde ich sofort
gut.
wieder
Puh.
anziehen wegen den Laufpassagen. Ja,
Ja,
also
genau.
deswegen hatte ich mir ja auch die geholt, weil ich bisher bin ich bei den Rennen ja immer mit so Carbonsohlen und so weiter unterwegs
Ja.
gewesen. Und ich dachte mir schon, wenn es dort lange ist, und das ist ja von Nelson seinen Strecken bekannt, dass man doch öfters auch mal tragen,
Ja.
schieben, laufen muss, dachte ich, also wenn ich mal eine Stunde am Stück mit meinen Carbonsohlen da durchs Gelände stöckel, dann kann ich danach meine Füße entsorgen. Ja. Und
Genau.
deswegen bin ich auch dort mit den Schuhen angetreten. Zudem dachte ich, es wird nachts ja auch kalt und ich bin da sowieso verfroren an den Extremitäten. Da ist es auch ganz gut, dass sie den Neoprenschaft haben und so weiter. Hatte bei der Flussdurchquerung den unbestreitbaren Nachteil, dass die Schuhe wasserdicht sind. Ja. Und wenn dann einmal Wasser drin ist, dann bleibt es auch drin.
Ja.
Also nach der Flussdurchquerung habe ich sie eben ausgeleert,
Ja.
natürlich, aber
Wasserkühlung.
ich hatte noch den kompletten Tag, hatte ich nasse Füße und als ich die abends oder nachts in der Auberge ausgezogen habe, die Füße, also Schwimmhäute sind nichts dagegen, ja. Also das kennt man ja, wenn man mal zu lange im Wasser war in der Badewanne oder so, wie das aussieht und dort war das dann Faktor 10,
Und dann
ja.
wird es modrig irgendwann. Das ist dann immer so der Moment, wo du weißt, so, okay,
Genau,
jetzt
aber
fahren alle
ich
Grenzen.
hatte keine Probleme mit den Füßen, ja.
Ja.
Also die sind da bei mir relativ leidensfähig und ich hatte jetzt keine irgendwie offenen Stellen an den Füßen oder so.
Du bist nach 3 Tagen und was, 20 Stunden dann ins Ziel, ne?
Ja, circa, genau.
Ja. Du wusstest aber, dass du Zweiter bist, oder war das nochmal so ein,
Das
also,
wusste ich zu dem
ja,
Zeitpunkt, ja.
okay.
Also ich hatte
Ja,
es im
klasse.
Tracker dann so ein Stück weit verfolgt. Ich hatte in der Nacht, gerade rund um den Powernap, den ich nochmal nehmen musste, wo das Gehirn nicht mehr so gut funktioniert hat, da habe ich so ein bisschen dadurch, dass ich auch nicht mehr richtig vorwärts kam, ja, und dann diese Schiebepassage wieder bergauf, Hikebike und so, da habe ich so ein bisschen Paranoia bekommen, dass ich eingeholt werde, ja, obwohl die anderen, die waren 3-4 Stunden hinter mir. Und hatte dann auch so tatsächlich unberechtigterweise in dem Moment, aber hatte ich so ein bisschen, dadurch, dass ich da eben so rumgeirrt bin, dann im Gelände, und dann kam ich das zweite Mal durch den Bachbett, dachte ich, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, und dann schnell wieder im Tracker geguckt, ah nee, sie sind noch hinter mir und so, ja, also so, da hatte ich wirklich so ein bisschen das Gefühl, ich werde jetzt eingeholt, und deswegen habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, jetzt musst du wirklich schlafen, weil du raffst es nicht mehr, ja, du bist da nicht mehr klar, und danach ging es so weit im Kopf wieder, dass ich dann das schon wieder einordnen konnte und dann gesehen habe, okay, der Marin ist uneinholbar vor mir, also wenn dem jetzt nichts mehr Blödes passiert, dann hole ich ihn nicht mehr, und die hinter mir sind aber auch so weit weg, dass wenn ich jetzt noch irgendwie in ordentlicher Geschwindigkeit durchziehe, dass es dann auch überhaupt gar kein Problem wird.
Und dann bist du wie viel?
Und dann bin ich nach Agadir reingekommen, und dann dachte ich aber schon noch mal kurz, so habe ich jetzt Halluzinationen. weil Marrakesch ist ja schon eine größere Stadt, ja, und aber immer noch sehr, auch mit der Medina und der Altstadt und so weiter, eher traditionell. Und Agadir, ich sag mal, das ist das Las Vegas von Marokko. Also du fährst da rein, du kennst es ja von damals vielleicht auch, du hast dort die Straßen, also ich bin ja nachts um 5 dann da reingefahren, die Straßen, die haben alle geblinkt und also die haben dort die Mittelstreifen und alles sind abgetrennt durch solche kleinen, neben der normalen Bemalung noch so kleine Aufsätze auf der Straße, die dann auch nicht nur passiv reflektieren, sondern auch aktiv leuchten und blinken, und ich dachte, ich bin auf so einem Flugfeld, ja. Und war dann kurz nicht ganz sicher, ob das jetzt wieder eine dieser Wahrnehmungsstörungen ist, die man nach einer gewissen Übermüdung vielleicht mal erleidet, oder ob das tatsächlich wahr ist, was ich hier sehe.
Eigentlich war es in einem dunklen Dorf irgendwo.
Und dann bin ich noch in Traffic Jam gekommen, quasi, weil da irgendwie nachts die ganzen Clubs sich dann entleert haben und alle in ihre Autos gestiegen sind und heimgefahren. Und wie gesagt, das ist dort gar nicht klassisch Marokko, sondern da sind die Mädels. Ne? Die Mädels in High Heels und kurzen Röcken laufen, dazu werden dann ihren Autos abgeholt und so weiter. Und das war völlig surreal, dann das Ankommen in Agadir. Und auch der Chris, der Vater von Nelson, mit dem Fotograf, die sind wieder die sind ein kurzes Stück nebenher gefahren und wollten noch Bilder bis ins Ziel machen. Und die sind dann im Traffic Jam, sind die dann hängen geblieben. Und ich bin dann allein voll zum Hotel gefahren, weil ich mich da so durchschlängeln konnte.
Wie viel Uhr warst du dann da?
Es war so morgens um 5:30 rum, 5:20 Uhr, irgendwie sowas.
Cool. Aber Nelson war wach, ne? Er hat das nicht verpennt.
Ja, Nelson, ist dann wach geworden und hat mich dann natürlich begrüßt und in Empfang genommen und so weiter. Und der Chris und der Fotograf sind dann auch noch gekommen, und die waren dann zum Glück alle sehr hilfsbereit, weil Check-in ins Hotel und so, das hat dann der Chris übernommen. Ja, hat sich meinen Pass geschnappt und hat es dann vollends geregelt, weil ich hatte ja auch gar keine Reservierung für den Tag, weil ich ja dann erst die Reservierung ab dem Folgetag und so weiter dann in petto hatte.
Gut. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier an dieser Stelle. Großartigst. Lass uns nochmal kurz, also jetzt bist du ja am Ziel, über dein Fahrrad sprechen. Du hast es schon gesagt, das ist ein Fully. Ich habe mir hier notiert, ist das eigentlich nicht die Zukunft des Gravelbikes? Ja, also vielleicht nicht das Fully, aber das HTL MTB. Weil ich habe ja auch gesehen, ne, du bist auch, glaube ich, Italy Divide damit gefahren. Ne? Das ist das, was war das, Orbea?
Das Orbea Eus.
Ja. Das ist ja schon so ein High-End-Teil. Ne? So, und ich glaube, was wiegt das? 9 Kilo? 9,5
oder? Ja, also bei mir so mit Aerobars vielleicht knapp 10 Kilo ohne Gepäck.
Das ist ein sehr, sehr geringes Gewicht, ne? So, also schon. Wäre auch immer dein Tipp, ne? Oder wäre das auch für Silk Road dein Rad der Wahl?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, viele fahren, die rennen grundsätzlich mit, auch die eher so vom Gravel-Sport kommen oder vom Rennrad, die kommen eben traditionell eher mit, sagen wir mal, Rädern, die am unteren Ende des Komforts sind. Und dann gibt es vielleicht die, wie ich, eher aus dem Mountainbike-Sport kommen, die vielleicht dann eher mit Hardtails oder Fully oder so kommen. Ich persönlich war früher auch absoluter Hardtail-Fan, bis ich tatsächlich mal ein gutes Fully hatte und dann auch selber gemerkt habe, weil ich hatte immer auf Angst vor dem Gewicht. Ja. Und natürlich ist es, wenn man Rad auf einem ähnlichen Preisniveau hat oder auf einem ähnlichen Ausstattungsniveau. Natürlich ist das Hardtail leichter. Aber ja, das Pulli, gerade bei den Langdistanzen und im groben Gelände, hat unbestreitbar den Komfortvorteil und das holt man locker, das Mehrgewicht holt man da locker wieder raus. Der einzige Nachteil natürlich, oder zwei Nachteile gibt es. Der eine ist, dass man natürlich eine weitere Fehlerquelle hat, weil theoretisch kann natürlich irgendwas an der Wippe, am Dämpfer und so weiter passieren. Also man hat eine weitere Fehlerquelle und wenn dort was passiert, dann hat man natürlich bei Rennen, die in solchen Ländern stattfinden, eigentlich keine Chance, es zu reparieren, außer man bekommt es irgendwie halt einfach versteift.
Zum Beispiel mit einem Ast, wenn ich dich erinnere, an die Schweiz.
Genau. Und der andere Nachteil ist natürlich, dass durch den Dämpfer im Rahmendreieck man eben sich schwer tut, zum Beispiel eine Tasche ins Rahmendreieck zu montieren oder große Trinkflaschen. Ja, also bei mir passt eben in das Rahmendreieck eine große Trinkflasche und eine kleine, aber zum Beispiel keine zwei großen. Oder ich könnte keine große Trinkblase in eine Rahmentasche dort im Rahmendreieck unterbringen. Ja. Also das ist eben der Nachteil, aber das lässt sich anderweitig gut kompensieren und insofern bin ich froh, auch dort besonders froh gewesen jetzt im Atlas, dass ich da mit dem Fully unterwegs war, weil einfach der Komfort das locker wettgemacht hat.
Du fährst ja mit Abitura, ne? Soweit ich das gesehen habe.
Ja.
Die haben doch jetzt irgendwie nochmal so eine Tasche vorgestellt, speziell für solche kleinere.
Ja, das kam gerade die letzten Tage. Das hat mich, da habe ich auch gleich entsprechend freudig kommentiert, als ich das auf Instagram auch gesehen habe. Die haben jetzt die hatten auch bisher schon eine entsprechende Backcountry-Tasche für den Sattel, die auch Dropper-Post geeignet ist sogar. Und das heißt, die ist relativ flach gebaut, ja, und lässt sich eben auch so montieren, dass der Sattel noch versenkbar ist und so weiter. Das gab es vorher noch nicht, in der Größe zumindest, ja. Jetzt haben sie eine 10-Liter-Variante, glaube ich, rausgebracht. Ja, das wäre auf jeden Fall für mich auch eine Variante, auf die ich wechseln würde. Ich habe eben die aus der Expedition-Serie, aus der Race-Series habe ich eine, weil da gibt es so eine mittlere Größe, die man am Sattel montieren kann, weil ich eben auch keine große Satteltasche fahren kann, weil mir sonst, wenn der Dämpfer einfedert, das Hinterrad gegen die Satteltasche kommt und das geht natürlich auch nicht. Deswegen kann ich eben auch nur eine relativ kleine Satteltasche fahren und habe das eben dann ausgeglichen mit ein bisschen mehr Gepäck vorne in der Lenkerrolle. Genau. Aber es hat gut funktioniert. Ich hatte zusätzlich noch eine kleine Tasche oben auf den Aerobars, in der ich so Salztabletten, ein bisschen ein paar Pflaster, wenn da irgendwas mal schnell zur Hand sein muss. Ich habe da tatsächlich so ein Mini-Fahrradschloss drin, das habe ich jetzt dort kein einziges Mal benutzt. Und noch Geld und so weiter, sodass man eben, wenn man anhält, einfach nur die Tasche kurz öffnen, zack, zack, loslegen kann.
Also heißt, du bist ohne Lenkerrolle sozusagen unterwegs gewesen, hattest alles, was du brauchtest zum Schlafen, also Schlafsack hattest du, ne? Und?
Nee, das hatte ich in der Lenkerrolle. Also das war schon in der Lenkerrolle. Ah, okay. Also Schlafsack und warme Klamotten, so quasi zum Aufrüsten in den Klamotten, das war in der Lenkerrolle.
Dann kannst du mir kurz mal sagen, wie diese Tasche, die du gerade sagtest, vorne für den Aerobar, war es eine Apidura oder?
Nee, weil ich habe unterm Aerobar quasi eine Apidura, so eine Frontroller, genau, ich glaube aus der Backcountry-Serie, auch eine bisschen größer, also nicht die kleinste, die es gibt, sondern einen Ticken größer, und auf dem Lenker obendrauf, ganz ehrlich, ich glaube, das ist irgendeine No-Name-Tasche von, die ich irgendwann mal auf Amazon oder so gekauft habe, weil die zufällig halt auf die Aerobars geschickt drauf passt, ja.
Ah, okay.
Weil ich suche sowas auch noch mal so ein bisschen. Wenn dich das interessiert, kann ich es dir mal raussuchen.
Ja, gerne.
Weil die lässt sich eben perfekt auf den Aerobars, auf den Zweien montieren. Es gibt von Apidura auch eine super Tasche für unter die Aerobars, die so längs montiert wird. Die heißt auch Aeropack, glaube ich, oder so.
Genau.
Weil die eben nicht quer wie so ein Front, wie so eine Rolle da im Wind steht. Aber das war für mich zu wenig Volumen. Also da hätte ich mein gesamtes Setup nicht drin untergebracht. Weil die habe ich auch, die hatte ich auch zum Beispiel beim Race Across Italy am Rennrad am Start, einfach aus aerodynamischen Gründen. Aber in dem Fall habe ich einfach den Platz gebraucht.
Gibt es ja auch von Cyclide, ne? Das ist ja diese neue deutsche Firma, oder neu, also seit einem Jahr oder sowas, die so ultraleichte Taschen bauen. Die haben ja auch so vorne für den Aerobar so ein, sieht aus wie so ein UFO da vorne dran. Aber nee, ich habe nämlich immer mal geguckt, weil das ist ja quasi auch nochmal so Platz, den man da hat. Ja, und wenn, klar, da hast du dann irgendwie so ein Navi und sowas dann noch rumhängen, aber also ich jetzt zumindest.
Ja, die Tasche ist für mich auch deswegen praktisch, weil ich meine Akkus ja oben auf dem Rahmen, also im Oberrohr quasi festgemacht habe und von dort aus zum Beispiel auch das Navi mit Strom versorgen kann zum Nachladen. Mhm. Und wenn ich jetzt das Handy zum Beispiel auch mal nachladen möchte, dann kann ich das auch in diese Tasche auf den Aerobars kurz reinstecken und mit dem Kabel andocken. Normal habe ich es immer in der Trikottasche, dass ich halt auch Bilder während der Fahrt machen kann und so. Aber wenn ich es dann mal kurz wieder nachladen muss, dann stecke ich es eben auch zum Beispiel in die Tasche auf den Aerobars. Und ich habe auf der Tasche tatsächlich sogar noch so einen kleinen Quadlock draufgeklebt, dass falls ich aus irgendeinem Grund mein Wahoo den Geist aufgeben sollte und ich aufs Handy als Backup-Navigation umstellen müsste, dass ich das Handy auch am Lenker oder auf den Aerobars oben drauf festmachen kann. Weil sonst drehst du ja durch, wenn du ab dem Zeitpunkt das irgendwie mit der Hand navigieren musst. Ja.
Also war dein Fallback-Navi dein Handy sozusagen?
Ja.
Und nicht, okay.
Genau. Gut.
Ja, ist es auch.
Also das vielleicht auch noch als genereller Tipp für alle, die sowas machen, vor allem auch in Gegenden, wo vielleicht die Online-Versorgung oder wo auch Internetversorgung nicht immer gegeben ist. Ich habe jetzt super Erfahrungen mit dem Osmond Maps gemacht. Ja. Das ist so auf OpenStreetMap basierende App, in der man weltweit Karten auch offline eben ins Handy laden kann, mit Höhenprofil und allem drum und dran und sich auch den GPS-Track der Strecke dann da reinladen kann. Und was sich für mich super bewährt hat, ist, dass man dort auch Filter setzen kann auf das, was angezeigt wird. Und da habe ich eben so einen Standardfilter, der zeigt mir Hotels, Restaurants, Wasserquellen. Und Wasserquellen kann dort alles sein. Das kann ein Brunnen sein, das kann ein Wasserhahn sein, ein öffentlich zugänglicher. Also in der Karte ist, wenn es eben gepflegt ist, sind auch solche Sachen drin. Und mit den Filtern, gerade wenn man eben feststellt, man hat irgendwie gerade ein Nachschubproblem oder so, dann sieht man dort eben auch abseits der Strecke irgendwo, wo sich vielleicht was finden lässt. Damit habe ich super Erfahrungen gemacht, weil es eben auch komplett offline-fähig ist.
Ja, das stimmt, das ist ein guter
Punkt. Weil das Wahoo kann ja auch keine Points of Interest. Nee, ja. Also das ist ja beim Garmin besser. Ja. Das Wahoo kann das nicht. Und deswegen kann man ja nicht mal die Points of Interest, die einem der Veranstalter ja sogar schon als Service anbietet mit Verpflegungsmöglichkeiten, selbst die kann man ja nicht auf dem Wahoo zur Anzeige bringen.
Mit dem neuen Roam kann man es auch nicht. Ne? Das ist, glaube ich, systembedingt, dass sie das nicht können, ne?
Ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Element Bold, weil ich halt ein kleines Navi haben möchte.
Okay. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren hier, weil ich dich schon Sachen gefragt hatte. Ach so, es gab noch eine Frage. Jetzt wegen Fahrrad nochmal zwei Fragen. Eine Frage gab es noch. Du bist elektronische Schaltung gefahren, ja, ne?
Ja.
Probleme?
Also ich hatte jetzt keine Probleme. Ich hatte beim Italy Divide hatte ich mal insofern Probleme, dass mir dort der Akku deutlich schneller leer ging, als ich dachte und ich dann unterwegs mit Nachladen und so Probleme hatte, weil ich kein Ladegerät dabei hatte und dann mit Shops und allem Möglichen darum gesucht habe, da viel Zeit verloren habe. Aber Erfahrung habe ich gelernt. Erstens habe ich jetzt mehr Akkus dabei, mehr Ersatzakkus. Mhm. Und zweitens habe ich ein Ladegerät dabei und kann dann einfach die Akkus im Wechsel quasi nachladen.
Okay.
Da hatte ich jetzt keinerlei Probleme. Ich habe die Akkus gingen auch schneller leer, als ich gedacht habe. Mhm. Und ich glaube, das lag zum einen am Gelände, weil ich sehr, sehr viel geschaltet habe. Mhm. Weil es eben unheimlich, ja, wie ich vorher gesagt, unbeständig. Ja, ein bisschen steiler, flacher, wieder eine Schikane und so weiter. Also gerade wenn es steil bergauf geht, habe ich unheimlich viel geschaltet. Und ich hatte das Gefühl, dass durch den Matsch und Schlamm, den wir in der ersten Nacht uns eingefangen hatten, ja, das ganze Rad hatte halt so ein bisschen so eine Dreckpatina dann. Und ich habe das zwar versucht, zum Teil auch abzukratzen, aber es war zum Teil wirklich richtig festgebacken. Da war es dann so, dass ich auch das Gefühl hatte, das Schaltwerk braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom, um seine Schaltvorgänge durchzuführen. Also die Akkus gingen schneller leer, als ich dachte.
Ja. Okay, gut. Ja, ich habe immer einen Ersatzakku dabei. Du hast wie viele dann dabei?
Ich hatte tatsächlich 4.
Gut, okay. Und wie viele Akkus für die Lampe und so zum Laden?
Also ich hatte, als Lampe habe ich ja die Lupine und die Pico. Hab die so auf die kann man auch so konfigurieren per Handy-App, dass sie 4 Helligkeitsstufen hat, statt 3 und so, dass man da ein bisschen feiner auch abstimmen kann. Und hatte dann 3 Akkus dafür dabei, 2 von den mittelgroßen Smart Case, die haben so 50 Wattstunden und 100 Wattstunden, der großen, den größten quasi, den es dann gibt. Und hab mit denen ja sowohl die Lampe betrieben, als auch das Handy nachgeladen, als auch das Wahoo nachgeladen, als auch dann eben mal den ein oder anderen Akku für die Schaltung. Wobei, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, mit wie viel Restkapazität ich ankam. Ich habe natürlich, als ich einmal im Hotel eingecheckt habe, dort eben die Akkus, also gerade sowohl den Schaltungsakku als auch meinen großen Lupine-Akku, dort auch mal ins Ladegerät gehängt für knapp 3 Stunden.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich habe einmal ein bisschen nachladen können und bin aber auch mit gut Restakku angekommen. Vielleicht hätte es auch so gereicht.
Aha, okay, gut. Ja, dann haben wir nämlich die Frage auch nach der Lampe beantwortet. Ja, Zelt oder Biwak? Du warst mit dem Biwaksack unterwegs, ne? Oder
ja, genau.
So einem Notsack?
Das ist so ein Rescue.
Ortovox Rescue.
Ja, genau. So eine Rescue-Sack quasi, der auch sonst für Bergrettung und so verwendet wird. Das heißt, eigentlich ist es leider ein Wegwerfprodukt. Ja. Also wenn man den für 2-3 Rennen eingesetzt hat, dann kann man den eigentlich entsorgen, weil der dann Löcher kriegt und so weiter. Aber der hat halt für mich den großen Vorteil, dass der komplett wasserdicht ist. Das heißt, man kann sich auch mal irgendwo hinlegen, wo es eben feucht ist oder wenn es regnet. Und er hat eben da, es ist kein Schlafsack, sondern ich kann da wirklich, ohne dass ich irgendwie Gewissensbisse haben muss, mit Schuhen, mit allem, einfach direkt reinsteigen.
Also du hattest gar keinen Schlafsack mit?
Mich da hinlegen. Nee, ich hatte keinen Schlafsack.
Ah, okay, gut.
Also mein Schlafsetting ist dann eigentlich, das wäre jetzt in Kirgisistan sicher anders, weil es dann nochmal deutlich kälter werden kann, aber für die Temperaturen komme ich wunderbar klar mit diesem Rettungssack, lege mich da dann, wenn es kalt ist, mit Beinlingen rein und mit, die Schuhe lasse ich eh an, ziehe dann noch meine Daunenjacke an, da habe ich eine ganz leichte und ziehe mir eine Mütze auf und dann bin ich eigentlich super warm eingepackt. Ja, wenn ich dann den Rettungssack bis zum Hals hochziehe, dann ist es super warm.
Ah, okay, also so intensiv arbeiten die dann. Weil du hast ja auch, also so wie ich das jetzt beurteilen kann, ja auch kein Fett, was dich wärmt, ne?
Ja, aber der Sack, also der ist jetzt, das ist nicht nur eine Rettungsfolie einlagig, sondern der ist zweilagig und hat noch so ein bisschen eine Wabenstruktur. Wenn man den quasi auseinanderzieht, dann ist auch schon zwischen den Lagen, die der bildet, ist auch schon eine Luftschicht. Also es ist deutlich, deutlich, deutlich wärmer als eine normale Rettungsdecke. Mhm. Oder gibt deutlich stärker warm und der Körper gibt ja dann doch Wärme ab. Und der einzige große Nachteil in der Konstruktion ist halt, dass man auf keinen Fall länger als 2 Stunden schlafen kann.
Ja.
Weil das Ding atmet eben überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich da länger, also so ab 1,5 Stunden fängt es eben an, dass man da drin richtig nass wird.
Ja.
Und dann liegst du im eigenen Saft und dann wird es kalt. Erstens wird es kalt dann und halt auch ganz unangenehm.
Ja, dann hättest du auch die Flussdurchquerung machen können. Ne?
Ja, genau.
Ah, okay. Gut, das ist nochmal ein guter Tipp mit dem Wasser. Aber das haben ja viele Biwaksäcke, ne? Dass sie dann also Kondens irgendwann mal bilden so und die einen sind halt ein bisschen besser und die anderen...
Ja, ich meine, sobald die natürlich wirklich wasserdicht sind, dass du dich auch in eine Pfütze damit legen kannst. Ich meine, irgendwo muss das halt herkommen, dass es wasserdicht ist, auch unter Druck. Und dann sind die meistens nicht mehr richtig atmungsaktiv. Und in dem Fall halt gar nicht, weil es wirklich das ist eine Alufolie.
Jetzt habe ich, warte mal, jetzt muss ich noch kurz gucken. Das haben wir. Ah ja. Ich wollte noch mal mit den Reifen mit dir kurz sprechen, weil die habe ich ja bei dir gesehen, habe sie mir daraufhin auch geholt, die Wolfpack Speed. Ich hatte das auch geschrieben, ich finde die richtig gut, weil die, also ungemein Vortrieb haben im Gelände. Ne? Also die sind ja, das ist ja...
Die rollen richtig gut.
Ja, also Geschwindigkeit ohne Ende. Ich hatte dann leider die Erfahrung, dass sie so leck geschlagen sind. Dann hat die Milch und da hatte ich auch wieder in dem anderen Podcast bei dir gehört, dass du auch die Dot Blue nimmst da von Schwalbe, die ja, glaube ich, auch Stance ist. Ne?
So ist die gleiche wie Stance, ja.
Bei mir hat das nicht gearbeitet. Also das hat die nicht dicht gekriegt, diese Löcher. Und weshalb ich dann so nach 1300 Kilometern musste ich mir dann einen neuen Mantel kaufen, weil der nicht mehr dicht ging, sozusagen. Ne? Also ich probiere das jetzt nochmal mit Flicken von innen und sowas. Deswegen, ich will das aber noch nicht aufgeben, weil ich nach wie vor die Liebe habe zu diesen Mänteln. Mit was für einem Druck bist du die gefahren und hattest du jetzt zwischendurch Löcher und wie hat das die Milch dann hingekriegt? Weil ich hatte überlegt, die Stance Racing Milch zu holen, musste aber wieder einen Mantel füllen, das mag ich nicht, mag es lieber über das Ventil und so. Also
ich hatte die, Die Wolfpack Speed, also jetzt in 2,25er Breite, fahre den, also wenn ich normal Mountainbike fahre, eher vorne mit 1,4 Bar und hinten 1,6, jetzt im Bikepacking-Modus, weil ich ja dann schwerer bin, mit dem ganzen Gepäck und so weiter und man auch manchmal vielleicht nicht über irgendein Hindernis springen kann oder so, fahre ich die dann vorne mit 1,6, hinten 1,8 oder so. Beim Start habe ich ein bisschen mehr drin, weil du verlierst immer ein bisschen Druck. Aber so, das pendelt sich dann so bei 1,6, 1,8 ein.
Sehr niedrig,
das ist so der Druck, mit dem ich fahre. Das dachte ich auch, als du gesagt hast, du hast da so Probleme gehabt, dass die quasi
zu hoch war,
dass die Dichtmilch das nicht verschließt. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist es auch ein Thema mit zu viel Druck, dass es quasi die Milch immer rauspresst quasi und die da durchschießt und nicht verschließt. Aber kann ich jetzt nicht einschätzen. Ja. Nee, aber ich fahre es tatsächlich mit relativ wenig Druck, weil der Komfort höher ist, der Grip besser ist und tatsächlich im gröberen Gelände auch das Ganze schneller läuft, weil der Reifen eben dann eher die Hindernisse umschließt und drüber rollt, als dagegen prallt. Mhm. Ja. Nee, ist ja sowieso so. Früher hat man ja, als ich angefangen habe mit Mountainbiken, so mit 14, da bin ich mit 4 Bar und 2 Nuller Reifen durchs Gelände geprügelt auf dem Hardtail, weil man damals auch dachte, das rollt am besten, ja, weil schön harter Reifen rollt ja gut, aber das hat sich ja irgendwann gezeigt, dass das nicht so stimmt.
Nee, ich habe den so mit 2,2 so ungefähr bin ich den gefahren, aber wahrscheinlich war das dann zu viel. Ja gut, dann gebe ich ihn nochmal, dann mache ich dann nochmal.
Probier's mal mit bisschen weniger Druck. Ja. Ich meine, du wiegst ein bisschen mehr als ich, vielleicht, dass du einfach mal mit 1,8, 1,9 fährst oder so, einfach mal als Ausgangsbasis mal.
Ja, das ist gut. Das
und ich hatte ja schon das Problem, dass ich auch der Reifen leckgeschlagen ist, ja, weil das Gelände dort, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da durchkommt, ohne dass er mal irgendein Loch hat.
Ich. Ohne Problem.
Respekt.
Ja, aber dafür Felge gebrochen. Aber hey.
Okay. So ein großes Leck.
Ja.
Insofern, ich habe dort zumindest von keinem anderen Teilnehmer gehört, dass er ganz ohne Platten quasi durchkam. Mhm. Und bei mir war es auch so, das Hinterrad, also am Vorderrad ist mir nichts aufgefallen, aber am Hinterrad war es so, dass ich in den Abfahrten ab und zu mal plötzlich gemerkt habe, okay, jetzt werden die Waden feucht, weil eben die Dichtmilch rausgespritzt hat. Und manchmal hat es einfach gleich wieder aufgehört, ja, dann habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Wenn ich aber gemerkt habe, das hört nicht sofort auf, dann habe ich eben angehalten und gucke dann immer, dass ich eben die Stelle mit dem Loch, man sieht man ja dann schnell, wo die Dichtmilch austritt, dass ich die eben nach unten roll und das Rad mal kurz eine Minute oder so stehen lasse oder ein bisschen, mal kürzer, mal länger, sodass die Dichtmilch eben an der Stelle zusammenfließt und da eine gute Chance hat, das auch zu verschließen, weil da auch eine entsprechende Menge an Dichtmilch da ist. Weil ich mir schon gedacht habe, dass es dort öfters mal zu Platten kommen kann, hatte ich die Reifen auch tatsächlich vorne und hinten mit jeweils 100 Milliliter befüllt.
Ja, das mache ich auch immer.
Weil sonst hast du gleich die Situation nach dem zweiten Loch, dass irgendwie kaum noch Dichtmilch im Reifen ist, wenn da entsprechend viel auch raustritt. Und ich wollte, weil ich ja auch wusste, das ist steinig, scharfkantig, es gibt da sicher auch dornige Büsche und so weiter. Ich wollte, so lange wie es irgend geht, eben tubeless fahren können, weil wenn du dann einmal doch versuchst, einen Schlauch einzuziehen und du hast sich Dornen im Reifen stecken, dann ist die Gefahr relativ groß, dass du dir gleich wieder ein Loch holst. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt tubeless bleiben können, hatte natürlich trotzdem Ersatzschläuche und alles dabei, weil wenn du mal einen größeren Schnitt im Reifen hast oder so, geht es vielleicht nicht anders, aber das war so meine Strategie. Hatte auch ein bisschen Ersatzdichtmilch dabei und hatte aus dem Grund auch die Doc Blue beziehungsweise oder halt Stance, das Standard eingefüllt, weil ich das übers Ventil auch nachfüllen kann. In der Vergangenheit bin ich auch schon die Race Sealen von Stance gefahren, die ja deutlich gröber nochmal ist und größere Partikel auch hat, aber die kriegst du eben nicht durchs Ventil.
Aber ansonsten
das war mir dann
zu
riskant.
Besser? Also wenn man sagt, ja, okay, weil ich überlege nämlich, ob ich dies einmal mit Race Sealen, wenn es drauf ankommt, fülle, dann ganz normal den Mantel mache und mir einfach noch was mitnehme. Dann kann ich ja normale Milch nachfüllen, weißt du, unterwegs. Dann muss ich ja nicht Race Sealen.
Ja, das könnte man vielleicht auch als Strategie fahren, ja.
Gut, Mensch, wir quatschen schon lange. Dann lass uns mal langsam zum Schluss kommen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage, weil du hattest automatisch, bist der Vollprofi jetzt auch schon Tipps für alle, die das mal so machen wollen, genannt. Ich glaube, das war.
Ich hätte vielleicht noch zwei, drei Tipps hätte ich vielleicht noch, wo ich einfach was sich echt gelohnt hat. Also Tipp Nummer 1 vor allen anderen. wenn ihr an sowas teilnehmt, plant die Rückreise nicht direkt im Anschluss ans Rennen. Ja. Mhm. Nehmt euch die Zeit, noch ein paar Tage dort zu verbringen, wenn es irgendwie vom Urlaub her und so weiter geht. Einfach, das ist zumindest für mich immer unbezahlbar, wenn man da mit der Community, mit den anderen Finishern noch Zeit hat, ein bisschen regenerieren kann, gemeinsam schlemmen, sich gegenseitig erzählen, Höhen, Tiefen des Rennens nochmal durchleben gemeinsam und so. Das ist einfach unbezahlbar. Das habe ich wieder unheimlich genossen. Ja. Also so Tipp Nummer 1 und Tipp Nummer 2, das ist eher jetzt praktisch. Gerade wenn man in so einer Gegend ist, wo man eben auch mit der Sprache und so weiter Probleme hat. Ich habe mir auch Offline-Wörterbücher vorher, Arabisch, Französisch runtergeladen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich ohne das in dem Hotel zum Beispiel hätte klarkommen sollen. Ja. Verständigung mit dem Wirt, weil also mein Französisch ist schlecht, seins war auch schlecht und so weiter. Also ich glaube, ohne schriftliche Möglichkeit oder dann auch die Möglichkeit, es in der App mal zu zeigen, nach der Übersetzung wäre das schwierig geworden.
Meine vorletzte Frage, ne, eigentlich die letzte Frage, dann frage ich dich nur noch, was als nächstes kommt aus der Silkwood Mountain Race. Das Atlas Mountain Race im Vergleich zur Italy Divide oder zum Hope, wie würdest du das einwerten? Wie würdest du das ranken? So.
Also ich würde es vom Geländeanspruch her, also das Hope zum Beispiel, das hat technischere Abfahrten vielleicht zum Teil. Das hat auch steil, also viel steileres Gelände und viel mehr Höhenmeter, ja. Aber von der Schwierigkeit des Tracks würde ich sagen, ist das Atlas Mountain Race von den drei Rennen das schwierigste, weil es eben über so lange Abschnitte einfach so grob ist. Ja, sowas wie Colonial Road und so weiter, das gab es bei den anderen Rennen nicht. Ja. Okay. Und das kann schon, da denke ich mir, wenn jemand auch einfach vom Leistungsniveau her da vielleicht nicht ganz so stark ist, dann muss der bei dem Rennen einfach unheimlich viel schieben. Weil wenn man die Colonial Road nicht hochdrücken kann über dieses holprige Gelände, ja, dann schiebst du die halt komplett. Ja. Und deswegen auch für jeden, der da einen Start gibt, das gilt fürs Hope genauso, ja, sonst schiebst du dort auch viel, weil es einfach steiler ist, ja. Aber einfach guckt, dass ihr da wirklich mit einer leichten Übersetzung am Start steht. Das, ihr werdet es nicht bereuen. Euch fehlen keine schweren Gänge, euch fehlen die leichten.
Genau. Und das ist auch nicht die Gravel-Bike-Übersetzung.
Nee, überhaupt nicht. Also wirklich eine massive Untersetzung kann ich da nur empfehlen. Ja. Also vielleicht, ich meine, ich war da jetzt nicht langsam unterwegs und ich bin mit einem 30er Kettenblatt und einem 50er Ritzel gestartet. Ja. Ich habe nie die schweren Gänge vermisst. Ich habe aber auch ganz häufig auf mein Axis-Pedal da am Lenker gedrückt und gedacht, ach, jetzt wäre noch ein leichter Gang gut und das hat sich einfach nichts mehr bewegt.
Ja. Da kannst du noch 52 machen jetzt. Ne?
Ja, genau.
Das geht ja noch. Ja, Mensch, Jochen, vielen Dank. Ich habe mir hier als letzte Frage notiert, ist das Cape Epic vielleicht mal ein Ziel für dich?
Ich würde tatsächlich, also das Cape Epic ist ja eine ganz andere Veranstaltung.
Ich gucke das sehr gerne. Ich finde das mega geil.
Ja, ich gucke das auch gerne mal auf der Rolle, die Rennen, auch die Live-Bilder oder halt dann die Aufzeichnungen. Ich finde das landschaftlich super reizvoll. Südafrika wird mich auch mal unheimlich reizen. Und ich bin ja auch schon Etappenrennen, Bike Transalp und so gefahren. Ja, und das hat mir auch Spaß gemacht. Und das Cape Epic ist immer schon so im Hinterkopf. Das wäre schon mal eine tolle Veranstaltung, aber man muss halt einfach sagen, das ist auch unheimlich teuer.
Ja, also Preise kenne ich gerade gar nicht.
Also ich glaube, man muss da in Summe dann auch mit irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro rechnen für eine Teilnahme, weil das Startgeld schon immens ist, die Reisekosten drumherum noch on top kommen und so weiter. Und man dort ja eben auch, also man bekommt auch viel geboten, ja, weil der Veranstalter baut da jeden Abend die Zeltstadt auf und so weiter für einen und. Also ist ja ein ganz anderer logistischer Aufwand drumherum, den der Veranstalter bietet, weil es ja nicht unsupported ist. Aber ja, reizen wird es mich auf jeden Fall. Vielleicht ist das sowas für den 50. Geburtstag oder so.
Ja, da habe ich mir die Tour de Valle vorgenommen.
Genau, aber ja, es ist, ich muss in der Zwischenzeit sagen, weil viele mich ja auch fragen hier, was weiß ich, Race Across America oder so, die Supported Rennen. Das war auch mal so ein Wunsch oder ein Ziel, als ich angefangen habe mit dem ganzen Thema Langstrecke, weil das ja für ganz viele so das Lebensziel ist oder Lebenstraum dann. Und das war für mich eine Zeit lang auch was, wo ich dachte, ja, das wäre vielleicht mal was Schickes. In der Zwischenzeit muss ich sagen, reizen mich eher so dieser Abenteuercharakter an den unsupported Rennen mehr. Ja. Und ich würde dann lieber mal eine Tour Divide fahren oder solche Rennen, als jetzt ein Supported-Rennen. Obwohl das vom, ich sag mal, vom rein athletischen Performance-Aspekt her und so weiter, kann man sich dort natürlich deutlich mehr an sein Limit rantasten, wenn man Supported unterwegs ist, weil man im Supported-Modus natürlich immer noch handlungsfähig sein muss für sich selbstständig und da kannst du natürlich nicht, was Schlafdefizit und angeht, so dein Limit ausreizen, weil einfach das Sicherheitsnetz fehlt.
Ja. Na gut, oder also man muss ja, glaube ich, noch ein bisschen Geld drauflegen, wenn du dann jemanden hast, der sich zum Beispiel um dein Fahrrad und Verpflegung und sowas mit kümmert. Ja, ne? Ja. Also, dass du dich wirklich nur aufs Fahren konzentrieren kannst, nicht noch, wenn du wiederkommst, erstmal das Fahrrad reparieren und so. Das ist ja auch eine Materialvernichtung sondergleichen da, ne? Also was die da immer. Ah, ich guck das ja,
das Game Epic ist extrem, weil natürlich der Staub, der da überall reingeht. Also gerade der Thorsten Witt zum Beispiel, mein Coach, der ist das auch schon gefahren und so. Und was dort an Federgabel und das Material leidet da unheimlich. Ja. Aber ich denke, du kannst ja aus Kirgisistan und so auch berichten. Ich glaube, das Material am Ende hat dann auch ganz gut ausgedient, wenn man da erstmal im Ziel ist.
Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem interessant, wie widerstandsfähig das Ganze ist, ne? Also mittlerweile. Also es ist ja, also das klar, viele Sachen kaputt halt, ne? Aber das ist.
Ich habe es bei den Abfahrten jetzt öfters gedacht beim Atlas Mountain Race. Ja, man bügelt dann trotzdem mit gut Schwung irgendwelche üblen Pisten runter über Tage eigentlich und
das arbeitet.
So ein Laufradsatz, also ohne die Mäntel und so, der wiegt ja 1200 Gramm oder irgendwas, und da ist alles dran. Also die Carbonfelgen und alles, dass das aushält, ist schon echt erstaunlich bei dem Gewicht.
Ja. Na gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir.
Sehr gerne.
Erneut. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal. Ne? Jochen, du machst ja immer irgendwelche Sachen. Also Silk Road Mountain Race, da bin ich auf jeden Fall, da gucke ich. Das finde ich spannend. Und so wie ich dich kenne, machst du wieder noch drei Sachen zwischendurch.
Ja, da kann ich nur herzlichen Dank sagen, weil du hast mich ja da auch schon für die Teilnahme, die ich eigentlich dieses Jahr geplant hatte, beraten und wir hatten uns ja auch nochmal zum einen oder anderen Tipp fürs Atlas Mountain Race vorher ausgetauscht jetzt. Also an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich hatte ja auch nochmal gefragt, hier, wie sieht's aus mit Wassernachschub an der Strecke, brauche ich einen Wasserfilter oder ähnliches.
Das also habe ich schon gesagt.
Konnte ich jetzt auch auf deine gibt's Erfahrungen nicht. Aufsetzen.
Gibt's nicht, Wasser gibt's nicht. Ja. Nee, das ist doch super. Danke. Gut, dann einen schönen Abend dir. Es ist nämlich abends für alle, die jetzt zuhören. Es ist abends.
Danke, wünsche ich dir auch und ja, Grüße auch an alle Hörer.
Genau. Viel Bis Spaß noch wieder. In deinem Wohnmobil da in Frankreich, wo du gerade steckst.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.